Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Zum Bildschirminhalt zu bekommen, musst du ChatGPT aktivieren.
Ich mach gar nichts mit euch. Lass mich mal.
Frank gibt wieder irgendwelche geheimen Passworte ein, um deine Seiten zu löschen.
By the way, ich habe überhaupt gar keinen Zugriff mehr. Also ich habe jetzt kennt er auch nicht mehr die E-Mail-Adresse bei Facebook und er kennt auch nicht meine Handynummer bei Facebook. Kennt er einfach nicht mehr. Also es hat alles, derjenige, der dies alles übernommen hat, hat ganze Arbeit gemacht. Ihm gehören jetzt 2 aus 11 Accounts und mein privates noch dazu. Wer weiß, was es da mittlerweile zu sehen gibt, statt Autos.
Ich habe noch nicht geguckt.
Deinem privaten kann ich schon nachgucken, oder?
Ich glaube, das ist down, weil das ja, da stand ja wiederum drin, kannst mal suchen, ob es das gibt. Es ist eine Katastrophe. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch irgendwie keine Muße mehr, mich um das Thema Facebook zu kümmern, weil die wollen ja auch nicht mit einem in Kontakt treten und darüber reden. Naja. Was soll's?
Wollen die nicht?
Es gibt wichtigere Dinge. Wir haben nämlich heute einen Gast. Und die Tradition bei uns ist ja, der Gast stellt sich selbst vor. Wir sind gespannt. Fang mal an.
Okay, dann fange ich mal an. Also, ich bin der Stefan Schmidt. Erstmal ja, ein verhältnismäßig banaler Name, deswegen habe ich mir überlegt, dass zumindest meine Firma ein bisschen kreativer klingen muss und die mag vielleicht der ein oder andere inzwischen kennen, nach jetzt knapp 2 Jahren, die ich da so mein Unwesen im Ruhrgebiet betreibe. Das ist nämlich Garage Blanc.
Ach, so spricht man das aus.
Ich
dachte, das heißt Garage Blank und ich habe immer schon gedacht, ist ja auch irgendwie blöd, ne? Blank.
Ich muss mir im Vorfeld das eine oder andere dazu anhören, ob das denn die richtige Firmierung ist, um im Ruhrgebiet irgendwas mit Oldtimern, Youngtimern, Future Classic, was auch immer zu machen. Vielleicht für französische Feinkost hätte es noch funktioniert, aber der eine oder andere fragt dann immer mal nach wie vor nach dem Herrn Blank, ob er denn jetzt den Herrn Blank mal sprechen könnte endlich, weil das wäre ja wahrscheinlich der Chef.
Ja.
Also hatte irgendwie alles eine andere Geschichte und eine andere Herleitung bei mir. Hatte ein bisschen was mit meiner History zu tun, weil ich lange in Frankreich gelebt habe. Hat was damit zu tun, dass ich eine ganz lustige Location gefunden habe. So einen alten 70er-Jahre-Showroom eines ehemaligen Renault-Händlers. Weiß gefliest, wie man das damals so gemacht hat, mit einem tollen Retro-Charme und dem Bezug zu der französischen Marke. Also irgendwie passte am Ende alles ganz gut und fügte sich gut, aber ich muss damit leben. Das spricht nicht jeder so aus, wie ich mir das gedacht habe.
Das ist doch total egal.
Was hast du denn in Frankreich gemacht? Ich meine, das ist ein Teil, den kenne ich noch nicht von dir.
Ich war Steuerflüchtling.
Ah, okay.
Aber ganz legal. Ich habe ja so eine ähnliche Vita wie du, Frank, nur eben bei der Konkurrenz. Ich war ja lange im BMW-Konzern.
Bei den Mitbewerbern.
Beim Mitbewerber, bei was auch immer. Ja, also andere Ausrichtung. Und bin im Saarland aufgewachsen und Saarland ist ja traditionell ziemlich frankophil und dann bei BMW dort auch in der Niederlassung in den ersten Jahren gearbeitet und dann bot sich das an, dass man eben jenseits der Grenze wohnt, denn da gibt es so ein Grenzgängerabkommen und dann darf man in Frankreich Steuern zahlen und das war ganz attraktiv. Und,
okay.
Ja, und dann habe ich mir da überlegt, dann kann man mal in Frankreich bauen und in Frankreich zu Hause sein. Ich war allerdings auch schon in der Bretagne in der Schule ein Jahr und es war die französische Sprache für mich nicht so problematisch wie für viele meiner Kunden. Also da war der Bezug ein bisschen näher. Und ich mag das Land. Also ich mag das Land kulinarisch, ich mag auch die Menschen und die Mentalität. Und wenn man mit denen Französisch spricht, sind die ja auch ganz schön nett. Also ja.
Aber im Saarland spricht man noch nicht so ein flaches Deutsch, wie du da sprichst, oder?
Auf keinen Fall, ja. Mhm. Da hatte ich vielleicht ein bisschen Glück, dass ich diesen Dialekt, Heinz Becker kennt fast jeder und die meisten Menschen um mich herum, die haben tatsächlich so gesprochen und das ist, das verstehe ich unfallfrei. Mhm. Sprechen habe ich da nie gelernt, also jeder Dialekt hat da seine Berechtigung und ich habe das eher immer ein bisschen selbstironisch gesehen, weil ich war ja der Aussätzige dann im Saarland, aber meine Eltern haben halt Hochdeutsch gesprochen und das hat mir ganz gut geholfen, weil mich der Konzern ja so ein bisschen kreuz und quer durch die Republik getrieben hat und ich für BMW dann nachher Standorte und Niederlassungen leiten durfte in unterschiedlichsten Städten. Und so hat es mich dann irgendwann nach Hamburg verschlagen.
Oh,
fünf Jahre lang durfte ich dann hier in Hamburg arbeiten.
Und da habe ich Stefan kennengelernt.
Genau, die Brücke. Klar, wollte ich jetzt ja schlagen, immer, damit immer ich
neue
nicht
BMWs
ewig
gekauft
erzähle.
Hast, was noch keiner weiß.
Nee, Stefan hatte ab und zu mal einen Youngtimer zu verkaufen und damit kam er zu mir.
Ja.
Und ich war ganz, auf der einen Seite fand ich es gut und auf der anderen Seite war ich traurig, wie Stefan auch Händler für dieses Gut geworden ist, weil ab dem Zeitpunkt war klar, dass seine Autos hier nicht mehr landen.
Ja, so ist das, aber ja. Konkurrenz belebt ja bekanntlich
das
Geschäft.
Das
und,
ist keine Konkurrenz.
Und man muss eben, bitte?
Ich habe keine Konkurrenz.
Genau, natürlich nicht.
Nee, Stefan ist
ja
keine Konkurrenz.
Das macht dich sehr sympathisch, dass du keine Konkurrenz hast.
Ja, Stefan ist ja auch.
Nein, ich glaube, das meint jetzt in dem Fall anders. Ich verstehe es anders zumindest.
Nee, ich meine schon so. Ich habe keine Konkurrenz. Nee, der Stefan ist ja kein Konkurrent oder auch heute Morgen habe ich lange mit Volker von Movisti telefoniert. Das ist auch kein Konkurrent. Sondern man macht eine ähnliche Geschichte und macht auch schon mal Sachen zusammen und hilft sich und fertig aus.
Ja, und definitiv gibt es halt auch genug Autos und man darf halt nicht vergessen, dass wir auch in Deutschland ein relativ großes Land haben, wo es immer irgendwie Ware genug gibt.
Ja, ne? Aber nee, das Problem ist aber, dass es nur eine Handvoll Händler gibt, für mich, wo ich der Meinung bin, dass die eine ähnliche Sicht auf die Fahrzeuge haben wie ich. Das ist ja das größte Problem. Du kannst ja irgendwie so einen Posemuckelhändler in Düsseldorf anrufen und der schreibt wilde Geschichten im Internet über ein Auto und dann die Hälfte der Geschichte stimmt nicht und der Zustand vom Auto geht vielleicht auch in eine andere Richtung, wie du das vorgestellt hast. Da habe ich genug Erfahrung gesammelt. Das macht ja keinen Sinn. Und das ist bei Stefan sicher nicht so und das ist bei Volker eigentlich auch nicht so, weil ich habe bei Volker auch schon blind ein Auto gekauft und da kam es halt hier an, dann war es halt so, ne? Fällt ich aus.
Und was in meiner Wahrnehmung tatsächlich den großen Unterschied macht, ist eben das Thema einerseits, dass man einen Anspruch hat, andererseits eben auch, dass man eine große Leidenschaft hat und eine sehr, sehr starke Offenheit allen Marken gegenüber und nicht nur so festgelegt ist. Und das ist halt, das eint uns ja, weil klar, wir haben irgendwie ganz viel lange Zeit lang Geld verdient mit der Marke, du mit BMW, ich mit Mercedes-Benz, aber trotzdem sind wir halt offen allen anderen Marken gegenüber und erkennen auch, was auch andere so ganz gut gemacht haben im Laufe der Zeit. Und deshalb ist das zwar irgendwie immer ein bisschen ein Schwerpunkt, aber bei dir, glaube ich, ist es schon immer so gewesen, dass du offen warst anderen Autos gegenüber. Ne?
Ja, absolut. Also ich bin, glaube ich, extrem markenoffen, um das so zu formulieren. Da habe ich schon früh und auch lange zu meiner BMW-Zeit Kollegen, Freunde und Familie mitunter geschockt mit meinen Neuerwerbungen. Im Kuriositätenkabinett sicherlich kreuz und quer. Und das habe ich schon exzessiv ausgelebt und ausleben dürfen während dieser Zeit. Ja, ich hatte, genau wie du, kam ich an den Genuss der Dienstwagennutzung und dann konnte man eben für alles andere und für die schönen und sonnigen Tage sich irgendwelche skurrilen Autos anlachen. Und jetzt kann ich es halt noch viel mehr ausleben. Und das war irgendwie deswegen so ein Stück weit wahrscheinlich das, was ich mein ganzes Leben lang machen wollte. Also ich wollte eigentlich gerne irgendwie Handel treiben mit solchen Autos, damit ich endlich eine Legitimation habe, allen Blödsinn zu kaufen, ja, den ich vielleicht auch wirklich nicht brauche. Aber ich kann jetzt immer sagen, ja, es ist ja Handel. Also es ist ja mein Geschäft. Ich muss das ja tun. Ja. Und dass ich das eine oder andere, wie Jens auch, dann habe, wo ich dann nicht dran vorbeikomme und wo ich sage, Mensch, das muss ich jetzt aber doch mal selbst fahren und da muss ich mich jetzt tiefer mit beschäftigen und exzessiv betreiben. Ja, das ist auch klar, das passiert dann halt. Ne?
Wie hat das bei dir angefangen mit der Leidenschaft für Automobile?
Sehr, 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 sehr früh.
Ihr raschelt hier kurz nochmal an dem Punkt nochmal vielen Dank, Michael und Sarah, für eure Kisten.
Ja, da muss ich gleich, genau, muss ich gleich mit einsteigen. Ich kam gerade auch schon in den Genuss der Schweizer Schokolade, ganz hervorragend.
Ja, muss man sagen.
Das ist die, neben Autos war das wahrscheinlich die zweite Leidenschaft. Schokolade ist meine zweite Leidenschaft, direkt nach Autos.
Ja, sehr gut.
Nein, wie fängt das an? Fing das an, ganz, ganz, ganz früh kindliche Prägung irgendwie. Ein Großvater, der in den 30er Jahren eine Ausbildung zum Automobilkaufmann gemacht hat, tatsächlich.
Ach, krass. Ja, okay.
Und den habe ich dann zumindest ja noch bis irgendwie Mitte der 80er Jahre erlebt. Vielleicht hat mich das ein bisschen geprägt. Also meine Eltern waren es dann wenig. Das ging da eher, glaube ich, ein bisschen pragmatischer zu und erst VW und dann Volvo und irgendwann mussten sie dann BMW fahren, weil ich eben gesagt habe, jetzt wird eben BMW gefahren. Nee, da kam es nicht her, aber ein Onkel, mit dem ich dann immer das örtliche VW-Haus Großklos besucht habe, das war noch Großklos, großer VW-Audi-Porsche-Händler, auch das Porsche-Zentrum in Saarbrücken. Und naja, da hat man irgendwie sonntags so die Tour gemacht und den Mercedes-Händler besucht, den VW-Händler besucht. Und
exakt wie bei mir. Und
Prospekte gesammelt,
und genau, ja. Und nicht ohne Prospekte nach Hause
gekommen. Genau, und das ist der andere Großvater hat mir einmal in der Woche die Autobild vorbeigebracht. Von Erstausgabe an, die ist nämlich tatsächlich erschienen am Tag der Geburt meines Bruders. Mhm. 1986,
ja. Genau. Ja, ich habe
im Februar.
Ich habe damals angefangen, mein Taschengeld dafür auszugeben. Ich habe exakt in dem Moment, ja, ging das los mit Taschengeld und den Euro, die ersten Ausgaben waren, glaube ich, 30 Cent, ja, den Euro habe ich nachher ausgegeben dafür.
Ja, 30 Pfennig.
Ich habe 20 Jahre lang Automotorensport gesammelt.
Ja, da gibt es ein bisschen Generationsunterschied. Ja. Da hast du ein paar Jahre Fortschritt.
Dafür kann ich vielleicht Vorsprung ein paar Jahre länger sammeln als du.
Ja, und dann hatte ich einen Onkel, der hat in einem Verlag gearbeitet, der für die Motorpresse Stuttgart die Motorklassik druckt, die Sportauto und noch so ein paar andere Zeitschriften. Und da hatte ich das Glück, dass der mir dann immer kistenweise die Zeitschriften zur Verfügung gestellt hat. Das wäre ein teures Hobby gewesen, so als 1986 war ich 8, wäre ein teures Hobby geworden. Mhm. Aber das war halt alles massive Prägung und die habe ich verschlungen und gelesen. Und die Storys ähneln sich ja alle, ne? Das muss man ja ehrlich sagen, das ist bei den, also... Und das beruhigt mich total und da hat mich auch euer Podcast hat mich da sehr beruhigt. Da gab es auch schon mal einen Gast, der erzählte, dass er eben mit dem Fahrrad zum örtlichen Autohändler XYZ zu allen möglichen Marken gefahren ist als 10-Jähriger und hat die Prospekte eingesammelt. Ja. Genauso habe ich es halt auch gemacht. Ja. Und da war ich halt der Autonerd und meine Kumpels haben sich halt da für andere Sachen interessiert vielleicht und ich war halt dann an der Stelle der Autonerd.
Da war ich gerade total entsetzt. Ich war ja vorletzte Woche in der Loco-Collection, war ja auch in Neunkirchen im Siegerland, wo ich ja jahrelang gelebt habe. Und da bin ich immer zum Opel-Händler gegangen, da gab es einen Opel-Händler und habe mir da immer die neuesten Prospekte geholt, so Kadett, City, bla und so weiter. Ja. Und ich stehe an dieser Kreuzung und gucke da so rüber, denke, ach, der Opel-Händler, und dann sehe ich nur eine Hyundai-Fahne und noch irgendwas und das war's mit Opel. Habe ich gedacht, okay, hier hätte ich jetzt doch keinen Prospekt mehr geholt.
Ja, auch in meiner Heimatstadt, die ganzen Händler, die gibt es fast alle nicht mehr, muss ich sagen. Also das hat sich auch alles total gewandelt. Ja. Und das war trotzdem doch eine Stadt mit 50.000 Einwohnern, aber da ist jetzt an Autohändlern nicht mehr viel zu wollen, muss man sagen. Das ist, die Infrastruktur ist da ziemlich schwach. Ja. Da gab es so den örtlichen BMW-Händler, das war so ein inhabergeführter, so ein Haudegen. Ja. Und der hat dann natürlich gewusst, dass die Prospekte nicht für meinen Vater sind von dem Siebener, aber... Ja, der hat dann gedacht, mein Gott, ne, der interessiert sich halt frühkindliche Prägung. Wenn wir dem 10-Jährigen jetzt das 7er Prospekt mitgeben, dann kauft er vielleicht irgendwann Gebrauchten bei uns. Also so hat ein Unternehmer früher gedacht. Ja, das ja, war aber halt
auch
anders.
Aber ja, das ist ja, also das ist ja auch richtig. Also je früher man diesen Baum pflanzt, desto größer wird er im Grunde. Und ich habe das aber auch erlebt.
Nochmal. Je früher man diesen Baum pflanzt, umso größer wird er.
Ja.
Der wird immer gleich groß, haben wir Zeit
zu tun. Ja, aber das stimmt ja nicht. Ja, nee. Es geht ja um den 7er BMW, nicht um den 3er nachher, warte ab. Naja, und das Verrückte ist, ich bin neulich auch in Soltauer Umland auf den Landstraßen unterwegs gewesen und konnte mich auch noch daran erinnern, wo überall ein Händler war und dann eben auch so in wirklich relativ kleinen, also da ist Stadt schon übertrieben, gab es trotzdem ein BMW-Autohaus.
Ja.
Also das ist ja nicht so wie heute, wo man irgendwie natürlich in jeder größeren Stadt sowas erwartet, aber damals war sowohl BMW und Volkswagen sowieso in jedem Dorf mehr oder weniger vertreten. Ne?
Ja.
Das hat sich gravierend geändert.
Ja, da müssen wir heute schauen, dass wir den Nachwuchs eben anders prägen. Den müssen wir vielleicht ein bisschen aktiver prägen jetzt, damit das nicht verloren geht. Ja, ich bin ja ein großer Verfechter davon, dass das auch alles eine Zukunft hat und weitergeht. Ich erlebe viele Menschen, die viel jünger sind als ich und die viel Begeisterung fürs Thema haben. Also ich würde das nicht immer so totreden und sagen, mein Gott, die Generation, die machen alle keinen Führerschein mehr und was weiß ich. Das erlebe ich anders, ehrlich gesagt.
Nee, ich hatte gerade am Freitag, wie der SLS abgeholt worden ist hier von der Spedition, hatte ich das Tor offen. Und von der Innungsschule, die immer hier oben sich Red Bull und irgendwie dreckige Bifi holen oder so oder im Supermarkt, waren so vier Jungs, die standen, ah, Garage 11, was ist das denn? Und ich so, ja, kommt runter, könnt ihr euch angucken, aber nicht krümeln, weil es ein Brötchen dann. Und dann standen die hier und die haben nicht nur gestaunt, weil sie nicht gedacht haben, dass hier diese Autos alle stehen, die haben auch was zu erzählen gehabt, es war echt spannend. Auch richtig gut unterhalten. Mhm. Also der eine war, ich glaube, der war auch bei Porsche in der Lehre. Und die haben auch ein bisschen Plan von älteren Autos gehabt, so war ich ganz überrascht. Also war wirklich nett. Und die waren ja auch 20 Jahre alt, keine Ahnung. War nett. Ja.
Nette Runde hier. Und du hast es ja gerade erzählt, als wir vorher gesprochen haben, dass auch dein Coupé, was du hattest, ein Mercedes-Coupé, dass das jemand gekauft hat, der, ich sag mal, ein bisschen jünger ist, vielleicht einen etwas anderen, wie soll ich das sagen, anderen Blick auf die Autos hat. Da wird dann halt vielleicht auch nochmal eine Carbonlippe bestellt für so ein Auto, ja, wo man sagt, okay, hätte ich jetzt nicht unbedingt gemacht, aber kann ja jeder so ausleben, wie er möchte. Und offen gestanden, also ich begrüße das bei jedem, der eine Leidenschaft dafür hat, wenn er sich vernünftig im Straßenverkehr verhält. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen nervt. Es sind immer mehr junge Leute mit stark motorisierten Autos unterwegs, die eigentlich dafür sorgen, dass dieses ganze Thema immer wieder in Verruf kommt. Ne?
Aber sind wir ehrlich, das sind ja keine Klassiker. Ja? Also die fahren ja keine Klassiker.
Das ist richtig. Die fahren keine Klassiker. Wobei jetzt, ich hatte da auch gerade wieder, gab gerade wieder irgendwie einen Unfall. Das war für mich schon fast ein Klassiker, weil das war ein C63T-Modell, wo jemand auch mit Wilde Sau gespielt hat. Also ein 204er Baureihe. Ja, irgendwie ein bisschen strange sowas. Aber trotzdem, ja, ist gut, dass es junge Menschen gibt, die sich dafür interessieren. Und wenn du die hier reinholst, umso besser, weil ja, dann können die sich nochmal ein paar echte Klassiker angucken. Die sehen sie bei Porsche, glaube ich, auch nicht mehr so oft. So richtig oft.
Nee, gut, die lernen es ja auch nicht mehr. Nee, nee. Die Mechatroniker.
Nee, da, also ich habe da ja, ich hatte ja mal.
Ich hatte heute nämlich hier, apropos Mechatroniker mit Hardy, wir haben heute den Mercedes 200 wieder zum Laufen gebracht.
Und, war es das Überspannungsrelais?
Ja, das Überspannungsrelais, das war es tatsächlich erstmal. Ich habe ja ein gebrauchtes gekauft von einem Händler, der mir garantiert hat, wenn es nicht funktioniert, kann ich es zurückschicken. Mhm. Andreas hat schon gelacht hier im MF-Modus, gesagt, ich habe einen ganzen Schrank voll von den Dingern, die nicht funktionieren. Mhm. Und reingesetzt, zzt, also war sofort, macht er die...
Benzinpumpe.
Nee, der macht am Vergaser ja die...
Ach so, die Startklappe.
Die Startklappe zu, das hast du gehört. Ist trotzdem nicht angesprungen, das Auto. Ich so, oh, ey, es kann nicht sein. Ich habe keinen Fehler gefunden. Und dann war Hardy heute Morgen hier, Alter, der C-Meister. Dann haben wir erstmal Zündfunken, erstmal Kerzen ausgebaut, geguckt. Ah, kein Zündfunke da. Und dann sind wir auf die Suche gegangen. Und der hat ja einen Kippschalter, einen Zündungsunterbrecher im Handschuhfach zusätzlich. Oh. Den, das wussten wir ja. Aber es lag an den, wahrscheinlich an dieser Verkabelung davon. Also der hat ja so im Endeffekt mit ein bisschen unprofessionell gemacht, wohl in, also könnte man so meinen, in Italien damals mit so zwei, weißt du, so Stromdieben einfach auf Deutsch gesagt, wo dann das Kabel ins Armaturenbrett oben läuft. Ja, jetzt läuft er wieder, einmal frei.
Ja, und cool.
Ganz krass, so ein alter Vergaser-Mercedes. Ne?
Und hast du das Überspannungsrelais schon zurückgeschickt?
Nee, es funktioniert ja.
Ja, das andere ja wahrscheinlich auch.
Nein, ach so. Nein, das ist wirklich kaputt
gewesen. Ah, okay.
Ja, das waren zwei Fehler.
Drin. Okay.
Nee, das Krasse war, der steht ja jetzt länger und ist nicht gelaufen. Und dadurch, dass die Benzinpumpe, und der, das lief ja wieder, war auch ein bisschen viel Sprit drin wahrscheinlich dann. Ist ja klar, läuft, hast du ja auch gerochen schon. Ey, der ist dann angesprungen und sofort ganz sauber und ruhig gelaufen. Und Hardy und ich standen davor und haben gedacht, Wahnsinn. Also wie ruhig der vor allen Dingen lief. Hm. Das ist ja ein Vergasermotor, das heißt, er hat ja einen Kaltlauf und so weiter. Total ruhig. Er hat gesagt, Hardy, lass mal eine Minute laufen, dass er mal durchbrennt, den ganzen Sprit. Aber der hat nicht gar nichts. Und der lief total sauber. Und wieso, wie kann das sein? Was eine geile Qualität. Ich bin wieder W124, habe ich letztens schon mal gesagt, overengineerte Scheißkisten. Das ist unglaublich. Das ist ein unglaubliches Auto, ist es. Unglaublich, wirklich unglaublich.
Und wo wir bei overengineerten Scheißkisten sind, was war denn dein erstes Auto?
Dein letztes Auto?
Mein erstes? Dein erstes. Also mein erstes war definitiv, also gut, war halt klassisch, war keine, also nicht overengineert, auf keinen Fall. Golf 2. Mhm.
Was für ein Auto? Was für ein
Pasadena.
Genau. Was genau?
Manhattan.
Manhattan.
Ja.
Manhattan.
Geil. Okay, geil. Cool. Muss ja ein Sondermodell sein, ja. Schwarz.
Geil, die hatten noch so Stahlfelgen und dann mit so einem Kunststoffring, es sah so ein bisschen aus wie Tiefbett, war aber nicht.
Ja, der hatte die Sportstahlfelge, das war das Serienrad vom GTI, mit 185er Bereifung.
Also aber schon, mit so einem Zierring nochmal einer Radkappe
drin. Genau, genau.
Genau wie der Memphis. Genau wie der Memphis.
Ja, ja, genau.
Der
genau.
Sah echt, auch in Schwarz und in Silber.
Sah echt gut aus. Und der, das war das, das Auto der Mutter meiner besten Freundin. 8 Jahre alt oder 7 Jahre alt oder so.
Welcher Motor?
55 PS, 1,3 Liter Vergaser, 4 Gang. Ja.
Und Dreitürer?
Dreitürer, mhm. Aber halt 820 Kilo. Ne? Das war halt kein Gewicht. Und dieser, der lief 160. Alles prima.
Gewicht hier, ne? Neue Automotoren Sport. Ich blätter die durch. Der neue Mini Cooper wiegt 1,5 Tonnen. Ja. Der Dacia Bigster, dieser Riesen-SUV auch.
Ja.
Nur mal so, aber klar.
Ja, aber Gewicht ist halt alles. Ne? Und das, mit dem, das Auto war halt so ein reines Stadtverkehrsauto. Das war auch unsere Hausärztin, die fuhr nur in die Praxis. Das Auto hatte 38.000 Kilometer nach 8 Jahren oder sowas. Und dann konnte ich den, 8 Jahre war der alt, als ich Führerschein gemacht habe, 96. Und dann konnte ich den übernehmen. Und dann sind wir damit noch irgendwie das letzte Jahr zur Schule gefahren, zum Abi. Und dann ging es aber auf große Tour, also ständig und permanent. Also wir sind morgens mal, wir haben dann morgens um 8 entschieden, Mensch, Unterricht ist heute nichts für uns, dann geht's jetzt nach Paris. Ja, und der hat halt alles mitgemacht, der lief super. Und,
Das sind nach Manhattan.
Nee, da kam ja die Hautärztin schon her.
Das war meine allererste Geschichte.
Nee, aber mit dem habe ich echt viel erlebt und dann habe ich ihn irgendwie mit 150.000 Kilometer verkauft nach, weiß nicht, 3 Jahren oder sowas. Also der, ich bin auch damals
viel gefahren. Ja, voll so, ja, das war ein reines Stadtauto und dann habe ich ihn verkauft mit 150.000 nach 3 Jahren.
Hat ja, das ist, du musst da halt schon sehen, dass im Saarland,
zu den Städten auch hinkommen.
Ja, im Saarland kannst du dann als 18-Jähriger nun auch nur eingeschränkt so richtig viel erleben. Ja, das muss man ja ehrlich sagen. Und dann
Saarland ist ungefähr so groß wie Hamburg, ne?
Saarland hat...
Bisschen kleiner.
Die Fläche ein Tick größer, würde ich sagen, aber 1 Million Einwohner und das ist alles ziemlich überschaubar am Ende des Tages. Und, nee, ich wollte dann gerne auch weg und
raus. Was Gemeines gesagt?
Was gab es danach? Für dich wird es reichen, würdest du sagen.
Nee, ihr wollt noch sagen, und nur 5 Nachnamen.
Ich kann dir sagen...
Einer davon ist Schmidt.
Einer ist Schmidt.
Wir nicht raus.
Ich kenne wahrscheinlich jeden Saarländer Witz und ich kann auch wirklich herzlich darüber lachen. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also, wie gesagt, alles gut. Danach habe ich dann tatsächlich bei dem besagten BMW Altpeter, bei dem lokalen BMW-Händler, schön brav mein zweites Auto gekauft.
Ne? Weiß ich?
Ein Golf 3 GTI Edition. Mit Recaros.
Ups.
Ein schwarz. Mit
diesem dunklen Violett Metallic.
Nee, schwarz. Einfach schwarz.
Mit Leder oder Stoff?
Mit Stoff, Recaro-Stoff, mit den also richtigen Recaros und dem roten Recaro-Muster. Richtig, richtig schönes Auto.
Der silberne Armaturen, glaube ich, ne? Oder? Der Edition?
Nee, das war das Geburtstagsmodell.
Ah, okay.
Das war der normale.
Es ist ja hier ein Talk. Ihr kennt euch ja richtig geil aus.
Das haben wir eben schon mal gehabt, das Thema Produktkenntnis. Es ist tatsächlich ja so, ich habe ja wirklich meine Sonntage, gefühlt 10 Jahre lang meine Sonntage bei VW Großglas verbracht. Ja, also ich habe extrem viel Fachwissen im Bereich Sondermodelle VW bis hin zu Ausstattungs. Mhm. Das waren ja immer nur so 4 Seiten, so Faltblätter. Ja. Die konntest du schnell auswendig lernen. Und da habe ich, also ich konnte mir Lateinvokabeln deutlich schlechter merken als die Ausstattungsumfänge der Sondermodelle. Naja, das war der Edition, das war schon wirklich großes Kino da mit seinen 115 PS und ein cooles Auto.
Ja. Ja. Ja, wenn du die Latein hättest besser merken können, hättest du es wahrscheinlich nicht Garage Blanc gegangen.
dann hätte ich jetzt einen lateinischen Namen. Ja, genau, es hat schon bis zum Latinum gereicht nachher, aber trotzdem habe ich wenig Bezug zu nachher gehabt.
Garageum.
Ja, wie auch, das vertiefen wir jetzt besser
nicht. Nee.
Ich nehme an, wir haben ein paar, ihr habt ein paar Hörer, die Latein gelernt haben und auch vielleicht.
Jetzt auch, glaube ich.
Ne, also.
Jens auch.
Du auch,
im
oder?
Internat. Doch, ja? Im Internat. Ja. So übersprechen.
Ja. Gut, lassen wir das. Also,
ich hatte keine Latein.
Nein, tatsächlich nicht?
Nee. Ich hatte Französisch fortgeschritten hinterher, Englisch Leistungskurs und Italienisch Grundkurs hatte ich.
Ah, okay. Das ist ein bisschen pragmatischer. Ich hatte Latein und Altgriechisch.
Ich habe ein Hausfrauen-Abi gemacht. Ich habe Englisch Kunst.
Okay, ja, Kunst.
Kunstleistungskurs.
Kunstleistungskurs hatte ich auch tatsächlich. Passte alles gar nicht zur späteren Vita, aber ich hätte
Kunst eigentlich... Kunst nimm mal eine Marklein, hat mein Großvater immer gesagt.
Ja, das haben wir schon mal gehört.
Ja, kenne ich auch schon, ja. Nee, ich hätte eigentlich irgendwie was in der Richtung gemacht und Marketing und Werbung und so weiter. Also eigentlich eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Und
aber dann, was Vernünftiges, Mann.
Ja, und dann kam jemand ums Eck und sagte, Mensch, hier gibt es so eine Möglichkeit für ein Nähprogramm bei Jaguar und Aston Martin. Mhm. Und dann habe ich meinen Studienplatz abgeblasen und gesagt, jetzt, dann mache ich jetzt zum Entsetzen meiner Eltern, mache ich jetzt was mit Autos.
Jaguar und Aston Martin?
Ja, das war meine erste Station. Und deswegen habe ich heute das noch die Leidenschaft für die Engländer.
Die gehörten schon zusammen.
Das war ja vor,
genau, Jaguar, Aston Martin, Land Rover, Volvo. War gerade unter Reitzle.
Genau, Ford Premium.
Ich habe dann auch Reitzle kennengelernt und Nina Ruge, der, also seine Partnerin, und Professor Betz als Aston Martin-Chef. Das war ja eine kleine Bude. Ja? Du hast, ich habe Interessentenwochenenden für Aston Martin organisiert. Und dann
und keiner kommt.
Nein, das war DB7 und dann also Vantage, der Zwölfzylinder. Und da hatten wir zu den Wochenenden, in dem, es war 2001 oder 2002, glaube ich, hatten wir den siebten gebauten Vanquish, also Seriennummer 007, Rechtslenker. Das war das private, also der persönliche Dienstwagen von Professor Betz. Der hat ihn dann zur Verfügung gestellt für Interessentenprobefahrten. Ah, cool. Und dann tourte der so durch Deutschland und dann konntest du so begleitete Probefahrten machen. Und dann durfte ich dann mit, wie alt war ich da, 23, durfte ich dann, die erste Hälfte bin ich dann gefahren, die zweite Hälfte der Kunde, und dann durfte ich den abends mit nach Hause nehmen. Also das war schon großes Kino. Und mich hat die Leidenschaft für diese englischen Katastrophen ja nie mehr losgelassen, ja.
Ja, das ist okay. Ja, dann weiß ich ja, woher es kommt. Ja. Vielleicht kannst du das Mysterium auflösen. Ich war irgendwann mal total entsetzt, weil ich da meiner Meinung nach, vielleicht kannst du mir das korrigieren, aber den Türgriffe innen von Mazda MX-5 gefunden habe. Mhm.
Ist so.
Ist exakt so. Okay. Das war, als ich das, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das Auto am Stehen sehen, und ich denke so, leider mal, den kenne ich doch. Das ist doch ein alter Bekannter, und dann ist es wirklich, ist es der Türgriff auf dem MX-5.
Ist so, und auch beim Vanquish, der wirklich ein teures Auto war, übrigens eines der bestklingendsten Autos, die es gibt. Mhm. Ja, also wirklich ein sensationelles Auto, aber davon ab, dass es technisch schon eine mittlere Katastrophe ist heute, so ein Auto zu unterhalten und zu fahren, aber das ist, innen hast du halt Knöpfe, Schalter, Ford Focus war das, glaube ich, gerade schon. Also es waren schon Ford, nicht mehr Escort, waren schon Fokusteile. Aber die Mittelkonsole, die Knöpfe da drin.
Ja.
Also du hast halt ein massives Aluminiumteil und dann da drin in den Öffnungen hast du die Ford Focus Knöpfe. Das war halt Ford-Konzern und da hat man sich halt gespart. Okay, aber deswegen, das wollte ich gerade erzählen, da gab es dann bei so einem Interessentenwochenende, DB7 Vantage, gab es einen Interessenten, der sagte, finde ich ja echt ein schönes Auto, wird mir auch gut gefallen. Und dann... mir gefällt aber die Heckleuchte nicht. Die sah so ein bisschen aus wie ein Mazda MX-6. Ne? So eine flache, relativ banale Heckleuchte. Ja. Und da hatten wir jemand aus England da, so sonntags morgens, der saß dann und sagte, gar kein Problem, haben wir gerade für einen anderen Kunden realisiert, der hat sich auch eine andere Heckleuchte gewünscht, haben wir eine entwickelt. Ja, und dann haben die, also das war diese flache Heckleuchte, darüber und darunter ein Blechstreifen. Ja. Also hattest du eine Bauhöhe von vielleicht 20, 30 Zentimetern. Und dann haben die eine Blende gebaut, mit vier runden Heckleuchten.
Das habe ich schon mal gesehen.
Ja, das haben die nach ein paar Mal dann auf Kundenwunsch in Handarbeit
angeboten.
Und da denkst du,
sieht seltsam aus.
Ja, sieht seltsam aus.
Ja, sieht aus, wie wenn du die Spiegeleier beim 996 mit Blende abdeckst oder sowas. Ne? Sieht irgendwie komisch aus.
Ja, sieht ein bisschen nach D&D aus.
Aber haben die halt angeboten, weil ein Kunde mal gesagt hat, Mensch, mir gefällt die Heckleuchte nicht. Also das war so ein ganz familiäre Nummer und super cool. Also,
mit Heckleuchten hatte Aston Martin das ja schon immer so, ne? Gab es doch auch beim Vorgängermodell. War das nicht Scirocco-Heckleuchten?
Nee.
Aber so ähnlich optisch.
Santana.
Ach ja, beim V8.
Ja. VW Santana.
Ja. Das könnte Santana gewesen sein. Das war auf jeden Fall auch eine richtig fiese Leuchte. Jetzt war aber die bisher.
Das ist VW Santana, ganz sicher.
Das kann schon sein. Aber so der DB7 war ja eigentlich ein schönes Auto. So von der Grundform.
Ja, total.
Ein bildschönes Auto.
Ja.
Nur die Heckleuchte, da hat sie irgendwie die Kreativität verlassen.
Ja, hat es ja viele so Hersteller gehabt, so Sportwagen, kleine Sportwagenhersteller, die, wir nehmen halt mal, was wir kriegen können. Und dann hast du halt, wie der kleine Midas, der hier steht, der hat auch eine Opel Ascona Rückleuchte, aber immerhin von ihrem Schein in dem Fall, weil die dunkel getönt ist.
Ja, gut, aber das bei Midas ist ja noch eine Geschichte. Hier beim Aston Martin erwartest du natürlich
bei genau dem Preis dasselbe.
Auch irgendwie noch was. Du, anderes. Damals war das so. Also andere Geschichte, dieser Seriennummer 007, ja, wirklich exklusives Auto. Es gab ja auch noch gar keiner auf der Straße. Mhm. Das war ja ein Rechtslenker. Und es gab so ein kurviges Geläuf und ich saß links, war schon der Rückweg, ich saß links auf dem Beifahrersitz. Der Kunde fuhr rechts. Und hat in der Kurve, in der Biegung, also so eine Haarnadel, einen Transporter gestreift und hat sich den rechten, also fahrerseitigen Außenspiegel abgerissen.
Okay.
Es war samstags und samstags, sonntags sollten die Probefahrten stattfinden. Wir kamen also zurück und dann hat mein Chef in England angerufen und gesagt, wir haben da so ein kleines Problem, da fehlt der Spiegel. Und als ich am nächsten Morgen 8 Uhr dorthin kam zu der Location, stand dort ein Ford Focus mit englischem Kennzeichen. Da haben die aus der laufenden Produktion, waren zwei Typen, die saßen gerade beim Kaffee, die sind über Nacht durchgefahren und haben den Spiegel schon wieder angeschraubt. Die haben aus der laufenden Produktion einen neuen Spiegel genommen und haben den dort wieder angeschraubt. Das war eine Familie.
Geil, ne?
Cooler Laden. Also hat viel Spaß gemacht damals, sehr faszinierend.
Sehr gut. Ich habe zwei Dinge dabei gelernt. Woher der Spiegel kommt und zweitens den Begriff kurbiges Geläuf, werde ich mir merken. Kurbiges Geläuf, finde ich, das werde ich mir merken.
Schön war es mit euch.
Mehr sage ich dazu nicht. Aber ein kurbiges Geläuf. Ja, okay. Und dann, wie bist du dann von Aston Martin und Jaguar zu BMW gekommen?
Ja, also ich dachte dann halt doch, wenn man damit Geld verdienen möchte, ist vielleicht so ein Hersteller wie BMW doch ganz gut. Und da wurde mir dann auch mit einem glücklichen Zufall ein Job angeboten. Da gab es noch feste Verkaufsgebiete und ich habe die ersten Jahre dann bei BMW selbst verkauft. Und das war im Saarland.
Ah, okay.
In Saarlouis, französischer Name.
Ist das Saarland. Die Hauptstadt?
Die Saarländer sagen, es ist die heimliche Hauptstadt. Freut sich jeder, der jetzt zuhört, der aus der Stadt kommt. Das ist tatsächlich so eine alte Festungsstadt mit einem symmetrischen Marktplatz und so richtig nett und so.
Also, ist denn die Hauptstadt?
Nee, Saarbrücken ist die Hauptstadt.
Ah, ja, genau. Ja. Saarbrücken gibt es auch. Ja.
Nee, jeder männliche Saarländer hieß bei den Franzosen Saarlouis.
Ja. Oh Gott. Der Saarlouis, ja.
Okay, na gut.
Willkommen im Saarland, ja.
Leck mich am Arsch. Unter der Grasnarbe. Aber gut.
Der hat einen Moment gedauert. Ne? So, ja. Nee,
ja, komm rein, Niveau.
Ist heute nicht hier. Nee, und den, also ja, und dann dachte ich, gut, da kann man halt ein bisschen Geld verdienen und ich hatte ein tolles Verkaufsgebiet und hab dann sehr oft tatsächlich erfolgreich BMWs verkaufen dürfen.
Wann war das ungefähr?
Also nur um mal 2002.
Okay, das heißt, du hast also, ja, cool.
Die goldene Ära. Cool.
Ja, naja, ja, die
goldene. Habe ich doch erlebt. Ja, also so ja. E39 Neuwagen.
Ja.
Dann war ich ja Quereinsteiger für BMW mit Erfahrung. Also ich hatte ja schon eine entsprechende Ausbildung und dann durfte ich nur so zwei Wochen Produktseminar machen. Und dann fuhrst du einen Tag, wurde nur M-Modelle gefahren. Mhm. Das war dann die nächste Prägung. Alle anderen Jungspunde, die dabei waren, haben gesagt, E46 M3 ist ihr Auto. Mhm. Und ich bin den ganzen Tag aus dem E39 M5 nicht mehr ausgestiegen. Mhm. Also das war halt mit dem 8-Zylinder, mit dem 5-Liter-Motor und dem 6-Gang-Getriebe, das war halt total mein Auto.
Witzig, das war die Zeit der, das war ja schon so quasi der Auslauf vom E39 und dann mit diesen Sondermodellen, die es am Ende gab.
Ja.
Ich habe das damals natürlich auch alles so sehr stark mitbekommen, weil vor meinem Schreibtisch saß eben die andere Seite. Da saßen die Menschen, die dann irgendwie die 5er-Prospekte dabei hatten und gesagt haben, oh, hier ist auch nicht schlecht und die haben gerade tolle Angebote und so. Ja. Und ich musste denen dann erzählen, dass es auch unheimlich gute Idee ist, noch ein 210er T-Modell zu kaufen. Da haben die dann noch Probleme mit Rost. Nein, das ist ja lange her mit dem Rost und so.
Ja, weil du jeder Jeck gesagt
hast. Dafür komme ich nicht mehr in den Himmel.
Ja, aber dafür hattest du andere. Nein, du kommst nicht in den Himmel? Nein, also.
Ja, weil ich denen erzählt habe, dass der nicht mehr rosten kann. Aber nicht mehr rostet.
Hast du wirklich?
Habe ich wirklich.
Das ist aber nicht fair.
Ich wollte jetzt drüber weggehen.
Das ist ja nicht fair. Du hast als Verkäufer die Leute getäuscht?
Nein, ich wusste das nicht besser. Jetzt kommst. Die E39 haben nicht viel weniger gegammelt nachher. Also
jetzt red ich noch nicht.
Moment, die E39 haben gegammelt nach mehr als 15 Jahren.
Aber das hat doch damit
nicht nach zwei. Zu tun.
Also. Ja, so bei uns waren das Monate.
Er hatte damit gar nichts zu tun. Ich bin entsetzt.
Wieso?
Das hätte ich nicht von dir.
Ich wusste das doch nicht. Ich verkaufe doch niemandem ein neues Auto, bei dem ich weiß, dass es rosten könnte. Nein. Woher sollte ich das denn damals wissen?
Aber die haben ja schon gerostet. Die waren lange genug am Markt.
Nein, aber man ist ja davon ausgegangen, es waren nur die Ersten, die gerostet haben.
Da war ja diese Tür. Das ist ja ein Podcast. Ihr seht jetzt das Gesicht nicht von Frank dazu.
Also ich überlege eigentlich gerade so aus der Vogelperspektive, hier sitzen drei Autoverkäufer, die sich gegenseitig beschuldigen, dass sie den Kunden nicht die Wahrheit erzählt haben.
Genau.
Das darf man jetzt auch nicht so in einem Anekdotenbuch verkaufen.
Ja,
und dabei sind wir noch die Ehrlichen.
Ich habe mir nichts zu Schulden kommen.
Nein, also ganz im Ernst. Also, nee, ich habe auch immer versucht, ehrlich zu sein als Verkäufer. Und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Weil ich glaube, das habe ich
einem. So könntest du dein Buch beginnen.
Ich habe auch immer versucht, ehrlich zu sein. Ich habe das als Senior-Verkäufer, Junior-Verkäufern immer gesagt, die dann irgendwie sich was zusammengestammelt oder zusammengedichtet haben, wenn sie was nicht wussten. Ich habe immer gesagt, wenn du es nicht weißt, dann kannst du es ruhig sagen. Ehrlichkeit ist im Autoverkauf wirklich kein Hindernis.
Nee, ist das Beste eigentlich.
Ja? Also, das glauben die aber nicht. Also, naja. Egal.
Aber ich muss dazu sagen, ist das ja so ganz interessant, weil du ja wirklich die gleiche Zeitleiste wie ich bei einem großen Marke verbracht hast. Und ich habe immer eins erlebt, die BMW-Verkäufer waren immer gut geschult darauf, den Menschen die Vorzüge von einem BMW zu erklären, die zufälligerweise genau das konnten, was unser Auto nicht hat.
Ja, natürlich.
Ja, das waren so eine Handvoll Dinge. Als erstes die Krümelschublade.
Was?
Die Krümelschublade.
Die
was? Eure Sitze, bei denen man die Beinauflagefläche verlängern konnte, was es bei Mercedes ja nicht gab.
Der Sportsitz mit ausziehbarer Beinauflage, die so Krümelschublade. Also jetzt siehst du mein entsetztes Gesicht.
Ja, bei Mercedes hieß das immer Krümelschublade. Braucht man doch nicht, haben wir immer gesagt, braucht man doch nicht. Fördert das Thromboserisiko, wenn man, ja, ist so. Und bei uns kamen dann immer Menschen an und haben gesagt, oh, also die Sitze bei Ihnen, kann man die Beinauflage dann nicht verlängern? Und dann so, naja, doch ein bisschen mit dem Multikontursitz und so. Ja, aber das ist ja nicht so viel. Ich brauche da mehr Länge. Und dann standen wir da.
Ja,
Krümelschublade und es fördert die Thrombose. Auch medizinisch irgendwie.
Finde ich dann interessant, wer eure Schulungsunterlagen geschrieben hat.
Ja.
Aber gut.
Ja.
Der Nikolaus scheinbar.
Irgendwie, also jemand aus der Ecke zumindest.
Ja. Nee, wieso? Wenn das Thromboserisiko und so, dann war das mit Sicherheit ein Mediziner.
Puh. Naja. Naja, also unsere Kunden waren noch nicht im Thrombosealter.
Das ist ja krass. Gut, also E39, dann F10.
Ja, also vielleicht umgekehrt, das wollte ich dir auch...
F10 ist so ein Düsenjäger.
Ja, das war sowas Ähnliches, genau. Das war aber zwei Generationen weiter ja schon, der Fünfer. Nein, aber ja, du hattest halt das Dilemma mit dem Rost, ich hatte das Dilemma mit dem iDrive. Ja, ich durfte in meinem ersten Jahr den Leuten den E65 erklären. Und alle meine Kollegen haben das Auto gehasst. Weil sie es selber nicht verstanden haben, sich damit nicht beschäftigt haben. Und ich war echt unvoreingenommen und fand den E65 tatsächlich vom ersten Tag an cool. Und habe den Champions Circle, keine Ahnung, gewonnen im ersten Jahr in Deutschland. Weil ich so viele, ich meine,
die waren auch iDrive mit
verbunden. Die waren sehr gefördert, wissen wir auch. Ne? Da gab es, also die waren echt günstig im Leasing, aber trotzdem, ich fand das Auto aber wirklich cool. Und ich habe jeden in so ein Auto gesetzt. Und das war, also ich mochte den wirklich. Und jetzt habe ich ja gerade das Vergnügen gehabt, tatsächlich vor ein paar Wochen wieder einen in meinem Showroom zu haben. So einen super gepflegten E65 und das Auto habe ich vor anderthalb Jahren schon mal verkauft und der Kunde stellt gerade noch mal so ein bisschen Sammlung um, hat ständig Lust auf was Neues und der stand jetzt wieder zum Verkauf. Und vor anderthalb Jahren habe ich noch erlebt, E65 war eher ruhig und jetzt wurde ich überrannt von Menschen, die gesagt haben, fand ich immer richtig, richtig schlimm und jetzt finde ich es plötzlich richtig gut. Und das war so ein ganz frühes Auto, Händler-Erstausstattung mit gelben Blinkern sogar, also mit diesen gelben Augenbrauen früh und steingrünem Leder und also wirklich so ein ganz früh. Aber jetzt plötzlich sagte jeder, ach, ich muss es ehrlich zugeben, ich finde es jetzt plötzlich gut.
Ja, naja, ich finde es auch gut, weil also damals fand ich ihn auch irgendwie gruselig, logischerweise aus der anderen Perspektive sowieso. Ich fand den Mut bei dem Auto riesig, dass man ganz, ganz viele Dinge anders gelöst hat. Also es geht ja nicht nur um das iDrive. Ja? Das sind ja auch so Dinge, die teilweise ja BMW-typisch sogar mal an der Stelle waren. Also wie zum Beispiel die Sitzverstellung für die elektrischen Sitze. An der Stelle finde ich sie persönlich zwar nicht besonders gut, aber das gab es ja bei BMW früher schon, auch beim 6er beispielsweise. Und eben auch solche Geschichten wie, keine Ahnung, diese Tastatur fürs Telefon, die da aus der Mittelkonsole rauskam und so dieses zu sagen, okay, wir haben zwar jetzt seit, keine Ahnung, 40 Jahren immer gesagt, wir bauen das fahrerorientierte Armaturenbrett und Cockpit und auf einmal hast du dann so eine Schrankwand da drin. Trotzdem, ich fand das alles super und man darf echt eins nicht vergessen. Am Ende hat das iDrive angefangen und das war natürlich von der Bedienung her nicht so easy logisch aufgebaut, muss man sagen. Die ersten, das wurde ja immer wieder weiterentwickelt, aber es sind nachher alle draufgesprungen auf den
Retro-Kreger. Das waren 10 Jahre, also mindestens mal für 10 Jahre war das die Benchmark für quasi alle Marken.
Ja, genau.
Ja, und das war schon bemerkenswert. Ja, und das ist so, ja, ich bin ja irgendwann dann nach gut 20 Jahren bewusst ausgestiegen und habe jetzt dann vor 2 Jahren meinen Traum verwirklicht mit den eigenen Autos. Aber ich mag die Marke ja immer noch und habe ja immer noch einen Bezug dazu. Das ist ja keine Frage. Ne? Und das, da geht mir immer noch das Herz auf, wenn ich so ein Auto dann heute da stehen habe.
Ja, zumal du dich ja auch wirklich sehr, sehr gut damit auskennst. Und ja. ich blicke heute irgendwie ein bisschen speziell auf die Marke, weil ich habe ja selber in jungen Jahren BMW gefahren und liebe auch viele, viele, viele BMW-Modelle. Was ich nur heute merke, ist, dass bei neuen BMW ich wirklich bei jedem Auto selber einzeln bewerten muss, ob ich ihn gut finde oder nicht, weil es ist für mich keine durchgängige Designsprache, bei der ich sage, oh ja, cool, der sieht gut aus, und manche, dann, bei denen denke ich, hey, was ist das? Also es ist sehr, sehr, sehr speziell, ist aber wahrscheinlich für Außenstehende bei Mercedes genauso, weil, ne, weil die EQ-Modelle irgendwie, die gefallen vielen gar nicht, ja. Und bis auf den EQV, weil der sieht aus wie eine V-Klasse. Insider. Und ja, bei mir geht das bei BMW aber genauso. Also, und Jens, weiß ich ja, bei BMW ist irgendwie die Leidenschaft bei einem BMW gibt es bei dir nicht, ne? Habe ich schon mal gefragt. Gar nicht, ne?
Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist so. Ich weiß noch, meine Mutter hatte damals, wie der rauskam, zwar die Sparversion, ein 1502, diesem komischen Froschgrün.
75 PS.
Ja, mit diesen beigen Sitzen in AKDD 89, Nummernschild, kann mich noch sagen. Ja, das war's dann mit BMW. Also ich,
ja, ich muss aber sagen.
Auch hier, ich habe, ist ja noch nirgendwo aufgetaucht jetzt im Internet, ich habe ja für diesen 635er bekommen und ich sitze da drin und denke, ja toll, toller Zustand, aber das war's dann. Also es geht mir, ich habe da keine Emotionen.
Das Verrückte bei mir ist, für mich ist dieser Idealfuhrpark ist ein SEC, ein 6er BMW und ein Porsche 928. Weil komischerweise haben alle drei Fahrzeuge, sind Konkurrenten gewesen in ihrer Zeit, aber eigentlich möchtest du alle drei, weil sie sind doch sehr, sehr unterschiedlich in
ich
sich.
Ich will nur einen, ich will nur meinen SEC zurück.
Ich will endlich meinen SEC zurück.
Meinen weißen SEC zurück mit dem roten Leder, ansonsten ist mir das... Auch 928er, ich weiß nicht, wie viel ich schon gehandelt habe von den Dingern. Ich sitze da immer drin, denke mir, ja, und dann fährt. Es ist irgendwie egal, ob der handgeschaltet, Automatik, der kann alles. Ich sage mal, das flachste Mercedes-Coupé, was man sich kaufen kann. Und so.
Wenn du heute Abend die 30 Millionen absagst.
Aber das macht ja nichts, weil auch die Autos, die ich hier handle, die haben alles eins gemeinsam, nämlich einen Zustand. Aber ob ich die fahren wollen würde,
vollkommen in Ordnung.
Mich reizt das auch gar nicht. Ja. Ich würde noch nicht mal jetzt beigehen und dann, ich kenne ja auch so Händlerkollegen, die jeden Tag ein anderes Auto mit nach Hause nehmen. Ich habe überhaupt kein Interesse, mit diesem 6er BMW irgendwo hinzufahren, nicht mal zur Tankstelle.
Ist das Sprit drin? Ja, ich meine, also bevor wir darauf eingehen, deine Frage ist ja, ich habe noch nicht drüber nachgedacht, aber interessant. Aber das mache ich tatsächlich. Ich fahre mit jedem Auto mal so 20 Kilometer. Ich schreibe ja, du hast ja eine klare Philosophie, Jens, kurze Texte zu schreiben, sehr reduziert.
Und keine Beschreibung des Zustands.
Genau, ich weiß, das ist auch im, bin ja ein bisschen juristisch vorgeprägt, ich weiß, das ist, da ist man immer mit einem Bein im Autogefängnis, ne? Das ist gefährlich, den Zustand zu beschreiben. Genau. Ja. Trotzdem bin ich sehr prosaisch, würde ich mal sagen, so in meinen Beschreibungen, weil ich mich dann wirklich auch so ein bisschen emotional verliere und auf der anderen Seite aber versuche maximal auch fundiert zu recherchieren und mich damit zu beschäftigen. Bei manchen weiß ich es, bei manchen muss ich halt wirklich ein bisschen tiefer einsteigen ins Thema. Und es hilft mir halt wahnsinnig. Ich kann den Text erst schreiben, wenn ich ein Auto mal ein Stück gefahren bin. Mhm, genau. Dann weiß ich bei vielen Autos auch, ist nicht meins. Aber es hilft mir halt total beim Beschreiben und beim Erzählen, wie fühlt sich das an. Und es ist halt ganz lustig. Bei mir reflektieren viele Menschen auf den Text. Das ist halt irgendwie eine andere Herangehensweise.
Ich muss ja sagen, ich war wirklich stolz, als ich mit dir telefoniert habe und wir gesprochen haben über deine Empfindung für das E-Coupé, was du hattest, den 207er. Mhm. Ja? Wo du ja eigentlich
207,
sehr,
was ist von Beuer?
Das war der 500er, das E-Klasse Coupé, dieser
mit den viereckigen Augen. Jetzt Podcast übrigens mit was im Mund geht nicht so gut.
Ja genau, das sind hier ganz sehr lecker. Übrigens nochmal vielen Dank, Sarah und Michael. Das sind die Leckerli, Basler Leckerli
Original. Die sind von Leckerli-Hus, oder?
Ja, das sind genau. Das sind die Originalen.
Großartig.
Weißt du was? Was ich nicht wusste? Nee, du kriegst da nichts
von. Ja, wollte ich gerade sagen. Was ich nicht wusste, ist, wie die schmecken, weil Jens sie alle aufgegessen hat.
Die Soldaten, das ist Essen, was die Soldaten als Proviant
mit haben in der Schweiz. Das ist Dauergebäck. Ja, und mit viel Nährstoff, viel Inhalt.
Ist mega lecker.
Das macht satt.
Ja. Ganz schlimm. Die letzten lasse ich dir. Ich habe nämlich von unten rausgenommen, die trockenen von oben sind noch drin.
Wo war ich hingegangen? Ja, als du mir dann erzählt hast, dass du ja einen 207er, ich weiß nicht, hattest du den in Zahlung genommen oder hattest du den gekauft?
Nee, also, ich habe den angekauft
tatsächlich. Du hast den angekauft.
Ja.
So. Und eigentlich so ein, ja, wie soll ich das sagen, so ein, also im Moment jetzt noch kein Klassiker, vielleicht ein Future Classic, kann man mal eine Folge drüber machen. Ja, und dann erklär mal kurz, was war das für ein Auto? Was für ein Motor und so? Also, weil...
Das ist kein Mercedes-Podcast, lass mal
über... Nein, es geht ja darum, wie jemand, der damals genau das Gegenteil, hätte ich fast gesagt, also der damals ein BMW verkauft hat, damals wahrscheinlich gedacht hat, okay, ja, Mercedes hat auch so und so ein Auto. Was war das mal für ein Motor?
Es war ein 500er mit mit der zweiten Generation, 408 PS.
Biturbo.
Biturbo. Und in der im Leistungsempfinden so ein brutales Auto. Also wirkt, aber im Sonntagskleid.
Und jetzt kommt's.
Serienräder.
Dieses Autos ist eine C-Klasse gewesen eigentlich. Also er hieß beim ja schon E-Klasse Coupé. Aber Basis ist die C-Klasse.
Ja.
Und da drin eben, ohne dass man irgendwas sieht an dem Auto, wenn man mal von außen
kommt, ohne Schriftzug.
Komplett schlicht.
Ja.
Hast du ein 408 PS Biturbo? Der, das ist leider so, von den meisten dann nochmal auf keine Ahnung, wie viel PS gebracht wird, weil der Motor hat Potenzial ohne Ende.
Ja, also ich habe ihn ja ganz original gefahren, der war aus erster Hand, so vom Kölner Unternehmer seit 20 Jahren im Ruhestand, ja? Also entsprechend das Klientel. Und dann, die haben den eben als Neuwagen gekauft und das war so ein ganz, ganz seriöses Auto und hat mega, also wirklich vom Fahren mega viel Spaß gemacht und das war ein Auto, das mich total verblüfft hatte. Das erlebe ich ja dann auch. Ich fahre damit und denke, und dann habe ich ihn für mich zugelassen. Ja, weil ich gesagt habe, das fährt so geil, das muss ich tatsächlich fahren. Und eigentlich hätte ich vorher gesagt, wenn mich jemand gefragt hätte, siehst du dich in dem Auto, hätte ich im Leben nicht gesagt, ich sehe mich in so einem grauen E-Coupé. Also auf keinen Fall.
Siehste?
Ja.
Guck mal hier, Frank, ihr müsst das
Gesicht. Ich hab's ja gesagt.
Ihr müsst das Gesicht sehen.
Nein, ich war damals
stolz drauf. Das ist scheiße, dass es nur ein Podcast ist, kein Video hier.
Ich war damals stolz drauf, weil...
Der Frank bei Mercedes geht ja so ab. Da entgleiten ihm alle Gesichtszüge.
Aber weil das ist halt auch so ein Auto, du sagst das ja auch. Also ich komme auch nicht auf die Idee, mir so ein Auto als irgendwie 200er oder so zu kaufen. Aber wenn du auf einmal so ein Auto hast mit einem 500er Motor, von denen es auch gar keine gibt, die findest du nicht, die Autos, dann sitzt du da drin und denkst, wow, was für ein tolles Auto und was für eine tolle Idee. Ja?
So, ja. Also ich wollte noch was zu Volvo sagen.
Das sei dir gegönnt.
Habe ich heute Morgen gedacht. Ich bin heute Morgen, wie ich hierher gefahren bin mit dem S90, stand ich an der Alster an der Ampel und habe noch so gedacht, eigentlich brauche ich gar kein anderes Auto, ich brauche nur den S90, dann bin ich glücklich.
Ja.
So, Punkt.
Ja. Aber das ist eine gute Frage. Womit ist man wirklich glücklich? Also das lernt man irgendwann schon so ein bisschen, also man nähert sich dem Thema an.
Ich habe tatsächlich, also ich habe ja auch einiges an Autos besessen und ich tatsächlich im Alltag, ich will mal im S90 fahren, fertig, aus. Ich habe einen tierischen Spaß bei gutem Wetter, seitdem ich ihn habe, mit dem Smart Roadster zu fahren. Das wird auch ein bisschen anhalten. Und ansonsten ist es, ich liebe das Einfache. Und ich habe ja nach langem Kampf mit dem Verkäufer endlich einen ganz tollen Fiat Panda 4x4 gekauft am Donnerstag. Einen total patinierten, originalen. Und das ist so ein Auto. Das ist so reduziert in der Sache, einfach nur auf den Antrieb. Weißt du, das ist so ein einfaches Auto, ohne irgendwelchen, gar keinen Schnickschnack, nix, gar nichts.
Der ist aber auch super sexy
optisch. Den kannst du noch mit einem 13er Schlüssel und einem 10er vielleicht noch, also zwei Schlüsseln und einen Hammer kannst du interparieren.
Aber so richtig reduziert ist er ja auch nicht. Also er hat ja schon eine coole Optik. Also er ist ja schon irgendwie nochmal so...
Die Optik ist die eine Sache, das ist ein Sondermodell mit Streifen
und Sitzen
und so weiter. Genau. Aber einfach meine ich gerade die Technik von den Autos. Und ich stehe inzwischen total drauf, wenn ein Auto keine Technik hat, in Anführungsstrichen. Also wenn es so eine überschaubare, einfache Geschichte ist.
Ja, ein Chevy S10.
Und da verblüffen auch manchmal Sachen.
So einfach hier, vielleicht doch nicht.
Hier diesen Lotus Elite oder wie wir Deutschen immer sagen, Elite bekommen von 1959. Und der ist auch so verblüffend einfach gebaut. Das ist so geil gemacht, das Ding. Das ist so cool. Und dann denkt ich, und das fährt ja auch toll. Und das sind dann immer die Momente, wo du denkst, ja, klar, modernes Auto hat Euro 6 und dies und das und jenes, aber besser fahren tut es auch nicht.
Ja, aber das Erlebnis hat man ja also tatsächlich bei vielen Klassikern. Während es auch welche gibt, wo man sagt, okay, das fand ich immer total faszinierend. Nachdem ich es gefahren bin, muss ich aber sagen, nee, das ist es jetzt gar nicht. Ne? Aber dieses Erlebnis, dass das Einfache wahnsinnig gut funktionieren kann, ich finde, das hat man schon öfter. Ich hab dir mal ein Auto gebracht zum Verkaufen aus meiner persönlichen Sammlung.
Ja.
316i Kompakt E36.
Der war geil.
Da haben wir damals viel, hast du auch hier im Podcast drüber philosophiert. Ja. Das war für mich so ein Auto, ja, kein richtiger Klassiker in Anführungsstrichen, aber ja auch schon größer 25 Jahre. Ja, also geht auf die 30 Jahre jetzt zu, das Auto. Aber der hat halt so Hinterradantrieb, ein durchaus spritziger Vierzylinder, auch wenn es ein kleiner Motor war, Schaltgetriebe, knackig, präzise, gute Sitze, schon eine funktionierende Klimaanlage, ja, aber sonst wirklich ein reduziertes Auto in einer coolen Farbkombi. Wie gut funktioniert so ein Auto und wie viel Spaß macht das und wie schön fährt das? Oder setze ich in einen SLK? Ja, wir haben über den gelben SLK uns viel unterhalten. Ja, so ein 200er Kompressor SLK ohne alles, mit Stoff und Schaltgetriebe. Wie gut fährt so ein Auto?
Ja.
Was macht das für einen Spaß? Für überschaubares Geld natürlich
auch. Das, ne? Und auch, man braucht eben kein SMG XY-Getriebe.
Gar nicht.
Und keinen 500er Kompressormotor. Ja, sondern so, das reicht ist dieses.
Ja.
Und da ist ja wieder, muss ich auch als Volvo-Fan zugeben, dieser W124er Mercedes, der Volker hatte ja gerade diesen 200er Diesel.
Ja.
Den gucke ich mir jeden zweiten Tag an im Netz, weil ich den so, also der ist vom Zustand, ist das noch nicht so ganz, wie ich mir es vorstelle, aber vom, das Gesamtpaket, für den Preis ist ja auch komplett fair, finde ich. Ja. Hat ihn reduziert, der kostet jetzt 8,9 offiziell auf der Seite.
Ich dachte, das kostet er von Anfang an. Aber Barolo-Rot ist halt einfach auch eine Mega-Farbe für einen frühen 124er.
Barolo-Rot, 200er Diesel, elektrisches Schiebedach, gut, aber ansonsten nix. Doch, ABS, teures ABS, nur ein Spiegel. Weißt du, einfach diese, wenn du dieses Innenraumbild siehst mit dieser Mittelkonsole ohne Löcher, weil ja keine Schalter da sind, weil es gibt ja nichts zu bedienen, was da sein könnte. Ein wahnsinnig geiles Auto. So wie ein Volvo 240, nur besser funktionierend wahrscheinlich, weil man muss ja zugeben, Volvo 240 ist dann doch, ich habe ja diesen Kombi verkauft, der ist ja nach Wien gegangen, das ist heißt letzte Wochenende abgeholt worden. Die sind auch gut in Wien angekommen und freuen sich über das Auto, aber waren dann überrascht, wie wenig der verbraucht, wenn man so 120 und da fährt der alle. Aber wenn man den mal ein bisschen schneller bewegen will, ist Feierabend. Irgendwie in Papieren steht 177, was ich ein bisschen gewundert hat, sehr sportlich für so einen 240er Kombi als Angabe. Die willst du nicht wirklich versuchen zu erreichen mit dem Auto. Ne, so, also es ist ja weder Komfort, das ist dann nicht mehr komfortabel und gar nichts mehr. Das ist nur laut, nervt und ne, so ist nichts. Ne?
Ist ja vielleicht auch bald nicht mehr möglich. Ich glaube, das ist ein echter Gamechanger. Ich habe ja heute Morgen im Radio gehört, dass die Mehrheit, also laut Vorsaumfrage, die Mehrheit der Deutschen jetzt doch für ein Tempolimit ist. Und wenn wir ein Tempolimit bekommen würden, glaube ich, ist das echt nochmal ein Gamechanger, weil nämlich dann der ein oder andere, also erstmal ist es ein Gamechanger für das Thema Elektromobilität, weil dann sind die Autos in der Regel auch, was die Reichweiten angeht, nochmal deutlich besser unterwegs. Und zweitens, muss ich gestehen, kannst du mit einem 40 Jahre alten guten Auto genauso gut 130 fahren wie mit einem ganz neuen. Also dann ist, da sind die Unterschiede dann nicht mehr so immens. Und da bin ich mal gespannt, was da passiert. Aber wir kommen zurück auf die 30 Millionen Euro Frage. Ja. Wenn du heute Abend die 30 Millionen Euro mitnehmen würdest, was meinst du, was würdest du dir denn, also ganz frei, ganz blöd, was wäre ein Traumauto für dich, wo du sagst, wenn ich alles Geld der Welt hätte, dann das?
Also ja, die Frage wurde mir schon das ein oder andere Mal gestellt und ich bin da in der glücklichen, wirklich, wirklich glücklichen Situation zu sagen, ich weiß es nicht. Also es gibt kein Auto, das ich mir heute kaufen müsste, das ich noch nicht besessen habe.
Mhm.
Dass ich wirklich sage, so das ist jetzt das Erste, was ich losgehe und mir kaufe. Das gibt's nicht. Mhm. Ich habe mich dann irgendwann im Laufe der Zeit im Privaten so ein bisschen hochgeschaukelt, was die eigenen Autos angeht. Und da waren ganz, wie gesagt, auch ganz verrückte Sachen dabei. Auch mal da war auch nachher mal so ein DB7 Vantage dabei, da war ein neuerer Aston Martin dabei und auch mal Italiener. Bis hin zu einem Auto, das ich mir auch nur in einer bestimmten Lebensphase, nämlich nachdem ich mal wieder umziehen musste für den Konzern und Immobilie verkauft habe, habe ich mir einen Ferrari gekauft, damals noch relativ neu, einen 599 mit dem Enzo-Motor.
Krass, okay.
In der Sonderfarbe, in Grigio Scuro mit Cuyo, also mit Cognac innen und außen Uni Grau. dass ich mir nur in dieser Lebensphase leisten konnte und dann auch, als ich danach nach Hamburg ging, für das Thema hier in Hamburg wohnen und leben auch wieder verkauft habe. Also das war auch wirklich nur ein kurzer Ausschnitt, aber ich bin da wahnsinnig dankbar, dass ich in dem Moment die Möglichkeit hatte, so ein Auto zu kaufen und zu fahren. Und das, das ist ja schon 13, 14 Jahre her oder noch länger, irgendwie Anfang der 2010er. Und deswegen, ich habe das alles schon mal gemacht. Ich habe hier in Hamburg mal 2007 oder 2006 ein 2000er 55 Maranello gekauft, als die Autos aus heutiger Sicht nichts gekostet haben. War ein Ersthandauto, der hat damals gekostet 55.000 Euro.
Ich hätte jetzt gesagt 59.
Ja, mit 30.000 Kilometer, eine Elbchaussee, wirklich so, stand vorm Garagenhaus, abgedeckt und wunderschönes Auto, schwarz-schwarz.
Ach, auch das noch, ja, cool.
Ich habe viele Autos gefahren, als sie bezahlbar waren. 906 Turbo S und was weiß, alles Mögliche, als sie halt eher so im Tal der Gebrauchtwagen waren.
Ja, 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 genau.
Und da habe ich gar nicht mehr das Bedürfnis, das alles nochmal zu haben. Und ganz ehrlich, so ein, ja, für so ein Ferrari 599 oder sowas in dieser Liga, ja, da brauchst du vielleicht nicht die 30 Millionen, aber da musst du, damit du das entspannt fahren kannst, in der wirtschaftlichen Lage sein, dass es dich überhaupt nicht juckt, was mit dem Auto passiert.
Ja.
Nur dann kannst du den entspannt fahren.
Ja, ja, genau. Ich
weiß, dann
genau,
musst du ein Vielfaches dessen besitzen.
Ja, ja, genau.
Dir den kaufen zu können,
ist eine Sache.
Macht aber nicht entspannt. Ich wollte den eigentlich nirgendwo parken. Ja, das macht keinen, dann macht das auch gar keinen Sinn. Lernst du alles aber erst, wenn du es mal hattest. Und das ist ein Riesenprivileg, weil da war ich, wie alt war ich da? Ende 20 irgendwie, Anfang, also um die 30 irgendwie. Riesenprivileg, so ein Auto fahren zu dürfen. Aber man lernt halt auch viel über sich und über das, was man braucht oder nicht braucht oder was man wirklich faszinierend findet oder nicht. Und mein Lieblingsauto war tatsächlich der 906 Turbo S, handgeschalteter Turbo S. 620 Newtonmeter.
Farbe?
Gigantisches Auto, klassisch Silber.
Okay.
Naturleder dunkelgrau, viele Belederungen, schönes Auto. War auch ein Auto um die 50.000 Euro damals. Aber war ein gigantisches Auto, war brutal, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mehr würde mir irgendwas heute auch nicht geben, was ich heute für eine halbe Million kaufe.
Ja, gut, also, ist ja auch leistungsmäßig war das ja damals auch ein richtiger Bolide.
Ne? Genau, und der 599 mit dem Enzo-Motor. Das war halt ein Supersportwagen. Also deswegen bin ich da so tiefenentspannt vielleicht heute.
Ja, ja, verstehe ich. Ja, ja, weil man halt viele schon hatte. Ne?
Ja, und es gibt drei Herzensautos. Vielleicht sag ich die kurz oder nenne ich die kurz. Die haben mich immer wieder begleitet. Und von allen dreien habe ich schon mehrere besessen. Und habe ich auch aktuell Exemplare von. Das erste ist Jaguar XJ40. Ist auch meine ewige Nummer eins.
Cool, habe ich gestern einen.
Ja. Okay. Mag cool. Nicht jeder.
Witzig.
Mit seiner etwas kantigen Optik. Ich liebe die Autos, kenne mich damit auch relativ gut aus. Und das ist so, habe ich auch einen privaten jetzt mit DIN-Kennzeichen, mit 50.000 Kilometern. Wunderschönes cool. Auto.
Welche Farbkombi da?
Der ist Solent Blue mit Lederbeige. Und der Kreuzspeicher, so wie er sein muss. Also ganz klassisch und wunderschönes Auto. Das sind aber keine wertvollen Autos. Das lernst du nämlich auch. Es geht gar nicht den Preis, sondern es geht um die Emotionen, die man damit hat. Ja. So, das zweite ist ein 8er BMW, bevorzugt als 840, weil ich den 8-Zylinder einfach toll finde in dem Auto.
Ja.
Und das dritte Auto ist ein Z1. Habe ich mir immer wieder gekauft, dann für andere Projekte musste ich ihn verkaufen und habe mir dann kurze Zeit später wieder einen neuen gesucht. Also ich bin wahrscheinlich in Deutschland so ziemlich der Einzige, der schon sieben eigene Z1 besessen hat. Das ist von den 8.000 durchnummerierten Autos, die ist überhaupt ziemlich viel. Total bescheuert, aber ist ein Auto, das mich auch immer wieder fasziniert und wo ich auch nicht loskomme von.
Ich habe bei mir, wo wir beim Baum wieder sind, bei mir wächst im Moment so ein kleiner Baum, was das Thema BMW angeht. Brauche ich mal dein Urteil. Ich finde sehr, sehr interessant, sich einen i8 zu kaufen.
Ja, finde ich auch.
Ich finde das Auto, wenn ich den sehe, denke ich immer, oh Mann, eigentlich ist das echt, das ist eigentlich eine reelle Studie. Also das Auto ist so anders, so besonders und auch irgendwie in der Idee nicht blöd. So ein i8, der gut funktioniert.
Ja, also die funktionieren auch gut. Ne?
Aber das Einzige, was nicht funktioniert, ist aussteigen.
Genau. Also total ehrlich, also ich
willst du denn da rauskommen?
Was guckst du mich so an?
Hast du mal ausprobiert?
Na, es ist leichter,
wenn du in deinen Smart rein und rauskommst.
Nee, das ist Thema einfacher.
Es ist leichter, wenn man klein ist. Also ich darf das sagen.
Ja,
ja, ich bin 1,93. Es ist tatsächlich. Also,
Das habe ich doch schon mal erzählt, wie ich da, wie der Bernd Wieland mit dem, war der ganz neu, der Wagen, wie Bernd Wieland den für die Autobild hat, dann kam in der alten Garage, war das noch, kam er vorbei und sagt, guck mal Jens, hier, ja. Ihr acht, guck dir mal an, wir fahren mal eine Runde. Dann wollte ich wieder aussteigen, bin ich rausgekommen.
Aussteigen.
So ein nasser Sack über diesem Steller gefallen.
Aussteigen ist wie Limbo-Tanzen. Du musst irgendwie gucken, dass du unter dieser doofen Scherentür irgendwie wieder rauskommst. Also es ist tatsächlich nicht so einfach und das muss man üben, ehe man das in der Öffentlichkeit macht.
Ich muss das ausprobieren.
Wie ein VW-Bus gehen.
Ja, aber beim SLS habe ich zum Beispiel das Problem, ich brauche definitiv diese Lederschlaufe.
Ah, du kommst nicht an.
Ja, ich komme nicht an die Tür, wenn die oben ist, wenn ich sitze. Ja. Ich muss sie mitnehmen und das finde ich immer, sieht ein bisschen blöd aus. Aber beim i8, ich würde das gerne mal ausprobieren. Also wer in Hamburg und Umgebung einen i8 hat, ich lass mich da mal bitte drin Probe sitzen. Ich finde das Auto, ich habe neulich wieder einen gesehen und habe gedacht, irgendwie finde ich das cool. Ich finde das Auto cool.
Ja. Also ich finde den auch cool.
Ist auch noch nicht billig, leider.
Die Preise sind seit Jahren stabil.
Ja, genau.
Das heißt, der wird nicht mehr billiger. Es wachsen ja auch keine mehr nach. Man muss sich trotzdem, und ich bin da sonst wenig skeptisch, aber muss sich trotzdem die Frage stellen, wie altert so ein Auto dann, wenn man ihn tatsächlich als Klassiker erhalten will. Mhm. Das ist ein Dreizylinder-Benziner plus komplexes Hybridsystem. Ja. Im Zweifel, ja, ist die Frage, ist sowas Future Classic? Ja, nein. Also eigentlich ja, aber es zu erhalten ist halt
aufwendig.
Von der Komplexität.
Geld tut es sicher.
Genau.
Es
wird auch irgendwann richtig Geld kosten.
Ja, sonst außerdem, man am Ende wenn dieser
13-Zylinder-Motor läuft,
den kann man noch günstig ersetzen. Ja, also.
Ja, ist ja auch gar nicht sexy, wenn es fährt. Ne? Also den Sound willst du ja nicht hören für diesen
Preis. Naja, der hat ja dann noch so ein Soundmodul. Also der klingt okay. Ja. Nein, ich finde den i8 auch irgendwie cool.
Ja, finde ich cool.
Ja? Also ich kann das nachvollziehen. Man kann den mal ein Jahr fahren und ohne Verlust wieder verkaufen. Ich würde es so eher sehen.
Ja.
Aber ich würde mir sowas nicht kaufen, um es als Klassiker zu erhalten.
Ja.
Da hätte ich zu viel Respekt vor.
Ja, also das heißt ja aber eigentlich viel mehr jetzt kaufen, ein Jahr fahren, wieder abgeben und dann, wenn man den länger haben möchte, kann man ihn ja behalten. Also
ja.
Ja, naja. Ja, leider sind die noch nicht billig. Du meinst, die werden noch nicht mehr billiger, ne?
Nein, und die frühen, die hatten schon so ein paar Anfangsthemen, würde ich auch keinen kaufen. Und die späten, die kosten schon richtig Geld.
Also, ja, okay.
Das ist so und das fällt jetzt auch nicht mehr.
Also, okay, na gut. Ich beobachte das weiter. Ich habe neulich wieder einen gesehen und habe gedacht, Mist, irgendwie... Das ist oft ja bei mir so, dass ich die Autos zu ihren Lebzeiten, habe ich da wenig Respekt für über, weil mich das emotional dann gar nicht anmacht. Aber so, wenn man merkt, in welche Richtung die Reise jetzt so geht, dann finde ich die Idee und die Umsetzung von dem Auto total cool. Und die Form sowieso, der sieht ja wirklich immer noch aus wie Captain Future.
Ja. Aber gut, aber dass Autos die Wertschätzung zeitlebens nicht so haben oder allenfalls so ein Anfangsflammen und dann nicht mehr... Wenn wir uns erinnern, war das früher mit anderen Autos genau, so ein E31, so ein Achter. Da gab es ein kurzes Aufflammen am Anfang. Ja, da haben alle Unternehmer und Unternehmergattinnen haben sich so ein Auto gekauft. Und dann war das aber nach anderthalb Jahren auch vorbei. Ich habe jetzt gerade, weil ich jetzt einen 840, 4,4, einen späten und einen frühen 850i im Bestand, im Sortiment habe, mich mit den Produktionszahlen beschäftigt. Und das ist wirklich so, also das ist so ein Riesenpeak am Anfang. Und danach, also nach zwei Jahren, haben die praktisch keine mehr produziert. Mhm. Ja, und mein 840 ist aus 98.
Ja, Wahnsinn.
Da war das ja gefühlt, auch wenn der schon die Technik dann hatte, was kaum jemand weiß, vom späten E38, neues, also moderne Automatik, moderner Motor, das war 98 auch gefühlt schon wieder ein sehr oldschool Auto mit seinen Klappscheinwerfern.
Ne? Genau. So.
Und die Autos waren dann ja auch ganz schnell ganz billig. Und jahrelang, als ich meinen ersten Achter hatte, das war ein 840 2001, da war meine Mutter der Meinung, das ist ein Ludenauto.
Ja, ist auch so.
Die fand das damals nicht so gut, dass ich mir sowas kaufe. Also das war, kann ich mich sehr gut erinnern. Da bin ich ganz stolz nach Hause gekommen. Der hat so 12.000 Euro, glaube ich, gekostet.
Ja,
oder so 25.000 Mark. Mit wenig Kilometer, tolles Auto, Orientblau. Aber... die optische Wahrnehmung oder die in der Gesellschaft die Wahrnehmung war halt so. Ja, und die Wertschätzung haben die Autos erst erfahren, viel später. Also das haben wir doch bei vielen Autos.
Ist so, ist so. Ich, wie gesagt, ich mache auch mal den Test mit meiner Frau, die ja einiges jünger ist als ich. Und die, wenn sie so einen Achter sieht, sagt die halt auch so, wie ein Opel Calibra. Also die nimmt das, obwohl ich den auch nicht schlecht finde, nochmal ab. Aber die nimmt das Auto auch nicht so wahr. Und ich denke immer, boah, ey, so ein Achter, was war das damals für ein Wahnsinnsauto, als er kam. Und ich mag halt das Cockpit nach wie vor, ganz viele Knöpfe. Ja. Ich finde, also ich mag das Auto auch unheimlich gerne.
Aber ich kann dir auch sagen, letzte Woche Wasser auf deine Mühlen. Ich habe ja jetzt das Privileg, mir auch, also auch mal Autos zu fahren, die ich zwar irgendwie immer gut fand, aber die ich vielleicht mir nie selbst für mich gekauft habe. Ja, weil ich jetzt ja auch bewusst auch Autos, ich mache ja sowohl klassischen Handel im Zukauf als auch im Kundenauftrag. Und dann kaufe ich eben auch mal ein Auto zu, dann nehme ich ein Auto in Zahlung, das ich jetzt noch gar nicht gezielt gesucht habe, obwohl ich es immer gut fand. Beispiel 500 SL, frühes Auto R129. Mhm. Hatte ich jetzt gerade da und parallel ein 850i, den frühen. Beide Autos habe ich vom gleichen Kunden in Zahlung genommen. Und hatte die Gelegenheit, also fast gleiches Baujahr, wirklich könnten Geschwister sein, gleiche Laufleistung, es war also ganz vergleichbare Autos erstmal. Und mit dem BMW-Herz und der BMW-Liebe bin ich mit beiden Autos gefahren und muss sagen, das war jetzt ein perfekt gewarteter 129er, also wirklich Top-Exemplar, der fuhr sehr viel besser als der BMW. Ich war total begeistert. Also ja, für mich emotional in dem Moment. Krass. Ich war von diesem 500 SL dermaßen begeistert.
Krass. Für mich krass. Altert der R129 auch viel besser.
Ja.
Also wenn ich nun R129 jetzt sehe, finde ich wesentlich, also von der Form her, und das ist aber oft so, weil bei dem 8er sind so viele, damals so viele Gags haben die versucht zu machen. Hm. Und zum Beispiel vorne diese Front, bisschen, sollte ja ein bisschen diese ursprüngliche Turbo-Studie sein und dann mit den Klappscheinwerfer da drüber. Ja. Und diese Rückleuchten mit diesem Knick da drin. Und das sind so viele so Design-Gags.
Der war modischer.
Genau.
Zu der Zeit.
Der
89.
Altert, der altert viel schlechter wie jetzt so ein R129.
Ja. Also er ist heute, es gibt viele Daumen hoch mit einem 8er.
Ja.
Also an jeder Straße, also klar, wirklich,
weil man ja keine sieht.
Überall, sensationell. Ja. Da fällt der 129er kaum auf im Straßenbild. Also da habe ich auf der gleichen Fahrtstrecke ganz wenig Resonanz bekommen. Aber für mich selbst muss ich sagen, boah, fährt der gut. Mhm. Unfassbar. Also wenn er so gut gewartet ist und so ein wirklich gutes Exemplar ist, da hat sich auch dann jemand spontan drin verliebt, weil ich ihm einfach nur von meiner Begeisterung über das Auto erzählt habe. Der wollte eigentlich nur was abstellen zum Verkaufen und gar nichts kaufen und hat sich so anzünden lassen von meiner Begeisterung, dass er nach einer Probefahrt spontan gekauft hat.
Das empfehle ich oft. Ja. Das empfehle ich gerade bei solchen Autos tatsächlich oft, zu sagen, tu dir selbst mal einen Gefallen, fahr so ein Auto mal, damit du mal ein Feeling dafür hast. Das fährt sich überhaupt nicht wie ein Auto, was 89 vorgestellt wurde. Ja. Ah, das ist schon gut. Ja. Das ist schon gut. Und das Schöne, und das ist, glaube ich, wirklich, das ist auch das, was mir beim 8er Kopfschmerzen bereitet. Klar, nun habe ich bei Mercedes etwas andere Möglichkeiten, vielleicht auch etwas andere Erfahrungen, aber du kannst halt einen 129er technisch überschaubar sanieren. So, und bei einem 8er ist es schon so, da wird es mit manchen Sachen schon etwas aufwendiger, gerade wenn es ein Zwölfzylinder ist. Das traut sich auch nicht dann jeder. Ne? Da brauchst du auch ein paar Spezialisten, die ein bisschen mutig sind.
Jein. Also das ist schon zu unterhalten. Die Teileversorgung ist tatsächlich auch nicht schlechter als beim 129er.
Okay.
Außer, ich glaube, du hattest das im letzten Podcast erwähnt, so EDC. Elektronische Dämpferkontrolle, schwieriges Thema, aber ist bei vielen Herstellern schwieriges Thema, ganz ehrlich.
Also,
ist bei uns ja nicht. Nichts Ungewöhnliches. Nur zum Glück selbst, mal ein Lüftungsgitter oder mal ein Innenraumteil, das ist sicherlich auch schwierig, aber so grundsätzlich ist die Teileversorgung nicht schlecht und so ein 850 kann man ganz gut unterhalten und ein 840, vor allem so einen späten, den kann man ganz entspannt unterhalten.
Das ist ja relativ bulletproof. Ja.
Also ich habe mal beim 129er einen Preis gesehen, ich glaube für einen Kühler, also es war jedenfalls so ein Teil, das irgendwie mal gar nicht so teuer war und das hat irgendwie heute den dreifachen Preis bei Mercedes. Also deswegen, ich weiß nicht, ob das wirklich so der Unterschied ist am Ende des Tages. Ne? Aber das Fahren fand ich halt so bemerkenswert.
Ja. Ah, nice to know. Was ist denn im Moment so dein absolutes Special, was du bei dir jetzt gerade stehen hast? Wo du sagst, wow, das ist irgendwie...
Also das Faszinierendste, auf eine ganz schräge Art, habe ich gerade verkauft, hat aber auch nur eine halbe Stunde gedauert nach einem Instagram-Post. War also gar nicht in mobile.de und Co. Weil eine Gelegenheit, nach mehreren Wochen der Verhandlung konnte ich das Auto dann kaufen, die es wahrscheinlich weltweit nie mehr gibt. Das war ein CLK 230 Kompressor Cabrio, ganz frühes Auto aus 98.
Ja.
Faktisch hatte er jetzt 87 Kilometern.
Ja, okay, wie kommt das zustande?
Nicht fahren.
Nicht fahren. Ja,
danke, ihr seid wirklich Profis.
Ja, deswegen machen wir das beruflich. Und nein, also das war also auch noch verrückt konfiguriert, also ein Sport in Silber, von außen total banal mit diesem Schmiederad, ganz, ganz banal. Und innen Bicolor mit Grün. Stoff.
Ja, alles klar.
Auch die Armaturentafel. Ja. Also
mit diesem Muster. In
mit der, ja, das, mit der grünen Armaturentafel. Also super cool.
Mega selten.
Super selten, mega super selten. Cool. Zumindest Klimaanlage, Schaltgetriebe, 230 Kompressor Schaltgetriebe. Ja, ja, das Auto hat damals,
Schaltknüppel.
Hat damals jemand bestellt, in die Garage gestellt. Dann gab es wohl eine Krankheitsgeschichte. Dann ging das so ein bisschen kurios, wurde irgendwie vergessen. Das Haus wurde aber auch nie verkauft. Also das irgendwie blieb alles in der Familie, alles im Stuttgarter Raum. Und irgendwann wurde das Auto dann eben doch verkauft über einen großen Händler, Mechatronik, also die ja viel mit sehr speziellen Mercedes-Geschichten machen.
Ja.
Auto wurde auch verkauft für deutlich über dem Neupreis.
Ja.
Was? Über die.
Deutlich über dem Neupreis?
Sehr deutlich über dem Neupreis. 50% über dem Neupreis. Ich habe das originale Verkaufsexposé noch. An einen Sammler im Stuttgarter Raum. Okay. Und der hatte hauptsächlich eine Porsche-Sammlung und dann hat wiederum ein großes Porsche-Zentrum irgendwann die Gelegenheit gehabt, diese Sammlung zu kaufen. Mhm. So, und dann mussten die den Mercedes mitkaufen. Mhm. Ja, war aber keine Liebesheirat, sondern der war eben übrig. Und nach einer Weile der Verhandlungen hatte ich dann die Möglichkeit, dieses Auto zu kaufen. Glücklicherweise wenigstens unter dem Neupreis. Also das zumindest schon, kann ich verraten. Aber auch nicht günstig, nein. Aber das Auto war tatsächlich, also ein Instagram-Vorschau-Post hat gereicht, um dieses wahrscheinlich wirklich weltweit einmalige Auto zu verkaufen innerhalb von einer halben Stunde.
Völlig crazy, ja, okay.
Und dann da kam dann ein Mercedes-Spezialist, der viel mit USA handelt, mit exklusiven Mercedes-Raritäten. Und der sich auch wirklich besser auskannte als ich, keine Frage. Und der hat und das Auto geschaut und sagte, der Cut ist ja noch nicht mal, also der ist noch nicht mal durch Hitze angelaufen, jemals. Weil das Auto einfach noch nie benutzt wurde.
Hatte nie Betriebstemperatur.
Genau. Also das ganze Auto hatte noch nie ernsthaft Betriebstemperatur.
Ja, ist immer faszinierend, wenn sowas auftaucht. Aber was macht man damit?
Ja, fahren nicht. Ja, also diese Porsche-Zentrum hat einen großen Service machen lassen, also der war auf Stand, aber kann man nicht fahren. Also ich hätte nicht gefahren, also zum Fahren war er auch zu banal. Es war 30 Kompressor mit Schaltgetriebe und Stoffsitzen. Pff, so sexy ist das nicht. Ja, das ist irgendwie faszinierend im Zustand, aber das ist nicht sexy.
Um ehrlich zu sein, ist das ja so ein Auto, also wirklich, das wäre ja eigentlich ein Auto, wenn das Museum einen schlechteren hat, dann sollten sie den kaufen.
Genau.
Weil,
den besseren haben sie sicher nicht.
So, weil, genau, weil wir reden hier von, also interessant auch, dass er Silber ist, weil am Anfang waren tatsächlich einige Silber. Das ist ja bei dem Auto recht hart, weil er ja mit Schwarz unten abgesetzt ist. Also er hat ja noch keine lackierten Schweller und so weiter gehabt. Und diese grüne Innenausstattung, also mein Kopf macht die ganze Zeit immer Neustart, weil ich mich immer entsinnen will, ob ich das in Latura jemals gesehen habe, weil das gab es auch quasi nicht.
Ja.
Ja. Weil wenn du ein Cabrio bestellt hast, den mit schwarzem Leder bestellt und das war's. Oder du hast halt dann vielleicht noch irgendwie eine Farbe genommen, ja. Aber grün, Stoff, nee. Ne? So, deshalb.
Der Stoff sowieso nicht mehr im Cabrio, ne? Falls mal allein schon wegen Wetter oder Regen mal
kommt, so Regenschauer. Und dieses grüne Armaturenbrett, und das ist super zeitgeistig 90er.
Ja, geil. Ja,
und das hat es für mich auch wieder so spannend gemacht jetzt.
Ja, also, das Krasse bei 27 Kilometern ist ja, also wirklich, wenn man sich die Story mal auf der Zunge zergehen lässt, der muss das Auto ja abgeholt haben, wahrscheinlich hat er es im Werk abgeholt, wenn es im Stuttgarter Raum war. Gehe ich mal von aus. Weiß, das Ding wurde ja woanders gebaut, ist logisch, ne? War bei Karmann und so weiter. Und dann hat er ihn in die Garage gefahren und vermutlich war das Auto noch nie auf.
Also das Dach funktioniert? Das
kann ich sagen. Ja, ich will damit nur sagen, wie verrückt so eine Geschichte um so ein Auto. Und du hast halt recht, ne? Was will man damit machen? Ne?
Ja.
Also,
also das Auto wird wohl irgendwie in den USA auftauchen, über Auktion oder keine Ahnung. Ist für mich auch alles okay.
Gibt Wahnsinnige, und das ist natürlich tatsächlich so ein Nugget, was du eigentlich nicht.
Nee, also das ich habe da die Kontakte nicht. Für mich macht das keinen Sinn, dieses USA-Geschäft jetzt noch anzufangen. Ne? So, deswegen war das alles okay für mich und hat auch so gepasst. Aber trotzdem war es natürlich ultra faszinierend. Und ich habe dem Tag entgegengefiebert, der kam im geschlossenen Transport, wie dieses Auto abgeladen wurde.
Und ja, so. Aber wir sind jetzt ja tatsächlich an dem Punkt, was ich noch sagen wollte. Du hast ja schon eine spezielle Mischung. Also ich verfolge ja deine Seite, ich bin ja ein Stalker, ich kriege ja immer die ganzen News. Und das hat sich so rauskristallisiert, finde ich, im letzten halben Jahr. Du hast so ein ganz, das ist wie so ein ganz eigener Blickwinkel auf diese Zeit, den du handelst auch. Mhm. Für mich, also ich bin ja hier so ein Gemischtwarenhändler und du hast so ein ganz, das ist so ein, kann man gar nicht beschreiben, so ein 90er-Jahre-Ausschnitt, bisschen schräg und ganz oft so Sachen, wo ich denke, ja, kann man auch handeln irgendwie, keine Ahnung, auf die Idee bin ich nicht gekommen.
Ja, das liegt vielleicht auch daran.
Schon lustig, ja. Also, ich finde das total gut. Und was ich nochmal sagen wollte, ich finde es halt auch gut, dass du das überhaupt machst in Essen, weil, haben wir am Anfang ja auch mal drüber gesprochen, da war ja keiner. Du bist ja in einem Niemandsland aufgetaucht. Es gab ja keinen Händler in unserem, sage ich jetzt mal, Segment. Da im Ruhrpott gab es ja nicht. Mhm. So, und das ist super.
Ja, das ist auch ein bisschen kurios. Ich dachte ja am Anfang, also irgendwie erstmal bin ich ja wahnsinnig froh und dankbar, dass das, was ich mir im Kopf zusammengesponnen habe, wie sowas funktionieren könnte mit den, in Anführungsstrichen, alten Autos, dass das funktioniert und dass das so greift und dass der Markt das so annimmt und dass es so viel positives Feedback dazu gibt. Bin ich super happy und dankbar, weil ist auch alles nicht selbstverständlich. Jeder, der sich heute selbstständig macht, der überlegt sich halt, wird das funktionieren oder nicht. Klar. So, und Hürden gibt es genug, also behördliche und bürokratische und was weiß ich. Also deswegen, da muss man mit viel Leidenschaft betreiben und es ist toll, dass es funktioniert. Diesen Blick, diesen speziellen, den gibt es auf jeden Fall. Der hat wahrscheinlich was mit Lebensalter zu tun, dass man so irgendwie so ein Stück weit aus seiner Zeit, die einen persönlich Automobil so geprägt hat, das sind bei mir stark die 90er und vielleicht noch in die Nuller, ja, so wo ich dann einen Führerschein gemacht habe. Ja,
same.
Ja, Frank sieht das ähnlich so vom Zeitfenster. Ja, das prägt einen natürlich total. Und dann ist das total, also total logisch. Und wenn man dann eben auch Autos bewusst zukauft, ja, die auch noch ein interessantes oder ein grundsätzlich spannendes Thema, wo kommen die Autos denn so her? Das meiste kommt aus Netzwerk, in der Regel kommt das aus Netzwerk. Also ich gehe jetzt nicht morgens in mobile.de und gucke, was wird neu eingestellt, weil das kann man in der Regel eher ohnehin abhaken und muss sich die Mühe gar nicht machen hinzufahren. Ich habe es jetzt mal wieder probiert diese Woche und es ist wirklich aussichtslos, was einem angeboten wird, ist eher eine grobe Unverschämtheit.
Das ist ja bei mir auch mal wieder Thema, wenn mir Leute Autos anbieten und von weiter her kommen. Ihr war am Freitag war derjenige da gestern mit dem grauen Mercedes 200 Cabriolet handgeschaltet. Aber wie ihr seht, steht das nicht hier.
Ja.
So. Und der war auch ein bisschen, wie soll ich sagen, der hat damit nicht gerechnet, dass er den Weg wieder zurückfährt.
Ja.
Er hat aber auch nicht mit den, ist halt so, ne? Ich weiß, was du meinst. Also,
ja, das ist ja auch, also manchmal, also bei so einem privaten Verkäufer, da gibt es auch manche, bei denen es mir fast ein bisschen leid tut, dass ich ihnen die Wahrheit sagen muss.
Hat mir gestern auch, ich zu ihm auch gesagt, es tut mir wirklich leid, dass ich ihnen das mal ganz genau nochmal zeige.
Aber ich habe mir die Woche ein Auto angeschaut, das in der Nähe inseriert war und ich hatte gezielt nochmal so ein bisschen in Richtung offene Autos geguckt und es war ein Z3 in Mint, die Uni-Mint.
Ich hätte fast erraten jetzt, ja, hast du schon mal einen Mint verkauft, oder?
Ich habe schon mehrere verkauft, aber keinen in Mint. Also mehrere außergewöhnliche Exemplare, mehrere Individualautos, aber noch keinen Mint. Und Mint gab es nur ein Jahr. Mint ist super selten. Mint war eine Fehlfarbe, die lange keiner wollte.
Fährt einer in Lübeck. Hier war auch mal ein Angebot vor einem halben Jahr.
Heute cool.
So. Mega.
Auto, eigentlich gute Historie, um die 100.000 Kilometer, ist nach der Zeit auch in Ordnung. Ja, also muss alles, kann alles passen. Mhm. Und war auch ganz gut fotografiert und ich komme dann dahin und naja, es stellt sich halt raus, es ist ein Händler, der für einen Händlerkumpel das Auto anbietet. Der Händlerkumpel hat es der seniorigen Besitzerin irgendwie abgeschwatzt für kleines Geld. Ich sag's mal so, wie sie es mir darstellt, ja, weil der TÜV läuft in 2 Monaten aus und der kriegt auch keinen mehr. Und hat vor dem Radausschnitt hinten so fast handflächengroß eine Roststelle. Und dann fotografiere ich unter den Schweller und da fehlt da quasi ein Stück Schweller. Das ist schon gar nicht mehr da. Und die Besichtigung war dann halt relativ schnell vorbei, ja. Das Auto war preislich für ein Z3 Vierzylinder aus dem Alter nicht sonderlich preiswert, für einen mintfarbenen günstig, weil die sind, gibt es ein Add-on, weil die gefragt sind. Aber dann denkst du so, Mensch, der Typ war eigentlich ganz nett, das war gar nicht der Punkt. Der hat sich nur überhaupt nicht damit beschäftigt und sein Kumpel, der ihm das Auto hingestellt hat, der wusste mit Sicherheit ganz genau, was los ist. Ja, also das ist so das, was, wo du so denkst, also ist das doch eigentlich alles Zeitverschwendung
für
alle von uns. Ja. Also was muss denn da für einer hinkommen, der das Auto jetzt kauft? Also wie blind muss der denn sein, dass er das macht? Ja, und denkst so, das kann doch alles nicht wahr sein. Und das ist halt das, was man dann erlebt. Und naja, was ich häufiger habe, ist durchaus so eine Historie von Todesfall. In der Familie ist das Auto noch stehen geblieben und zu verkaufen. Und dann muss man halt oft die Wahrheit sagen mit, die Kratzer an den Radläufen, die an der Garage entstanden sind in den letzten 2 Jahren, die muss man eben wegmachen, nur das kostet Geld. Und das Auto steht jetzt 3 Jahre und die Reifen und der Service und was, und das kostet eben alles Geld. Und das ist, und dieser Garagenschatz, ist ein tolles Auto, das ich auch gerne kaufen und handeln würde, aber wir müssen das jetzt irgendwie kalkulieren, weil das ist nun mal da. Und also das ist manchmal so ein bisschen wie die Predigt von der Kanzel, wenn man so erklären muss erstmal, was ist eigentlich so die Wahrheit.
Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und dann ist man ja auch irgendwann ist man ja auch an so einem Punkt, bei dem man sagt, weißt du was, nee, dann lieber nicht. Weil man auch das Gefühl hat, irgendwie nicht, dass das dann wieder so rum blöd ankommt bei demjenigen, dass man das Auto schlecht reden möchte, sondern das sind aber einfach die Dinge, die da dran sind, die man machen muss. Und man erwartet gar kein neues Auto, aber das, was du gerade sagst, so diese Geschichten, links der Radlauf hin, rechts der Radlauf hin, weil immer beim Rausfahren aus der Garage immer getroffen, das ist ja heute auch nicht, klar kannst du das für 300 Euro machen lassen, gar kein Problem, aber hat ja kein Mensch mehr jemals mit Spaß, weil das ist in 2 Jahren sieht das wieder genauso aus.
Nee, musst du ordentlich machen, musst ordentlich aussehen. Ich habe durch meinen Bayern Glückstreffer vor 2 Jahren durch meinen Showroom mit richtig Glasfront und LED-Panels. Ich habe sehr viel Licht. Also ich muss ja auch nichts verstecken, aber man sieht wirklich, in dem Licht sieht man wirklich alles. Die Autos, wenn die bei mir nicht ordentlich dastehen würden, würde das nicht funktionieren. Also beim besten Willen nicht. Ne? Es muss halt einfach wirklich meinem Anspruch genügen. Und es muss so sein, wie es für mich fertig machen würde. Sonst funktioniert das nicht.
Ja. Siehst du? Und das eint ja quasi den Anspruch von Jens und deinem. Ja,
das ist so ähnlich, genau. Ich gucke mir auch mein Auto an und frage mal, würde ich dieses Auto für mich kaufen, wenn ich diesen Typ fahren wollen würde? Ja, okay, handle ich. Vielleicht? Nein, bin ich raus.
Nee. Genau. Oder hilft das Bauchgefühl? Und meistens ist das Bauchgefühl richtig. Muss man ganz ehrlich sagen.
Ja. Ist so. Also da gilt sowieso immer der Satz, wenn du ein schlechtes Gefühl hast und du versuchst es dir selber zu argumentieren, dann musst du es lassen. Du musst es lassen, weil es wird immer so sein, dass du nachher sagst, Alter, ich habe das eigentlich gewusst. Und jetzt, warum habe ich das gemacht? Ist dumm gelaufen. Weil das ist auch meine Devise, wenn es irgendwo einen Haken gibt, eine Kleinigkeit. Bei mir ist das schon manchmal so, wenn mir der Verkäufer nicht gefällt, dann lasse ich es auch, weil ich irgendwie dann das Gefühl habe, irgendwie, das wird nicht gut. Irgendwas wird nicht gut. Gilt übrigens bei Käufern genauso, bei Jens.
Ich habe diese Woche wieder einen rausgeschmissen.
Ja?
Ja. Ja? Ja, ja. Ich war doch derjenige, der sich den Volvo angeguckt hat, den 240er letzte Woche.
Ja.
Der so, es war sehr strange, was er von sich gegeben hat.
Okay.
Der kam am Montag und wollte dann eine Probefahrt machen, die sollte dann 6 Stunden dauern. Hast du noch mitgekriegt? Wir haben nur noch
Podcast genau.
Und war ein bisschen sehr strange.
Wir machen das ja für die Hörer, deshalb kannst du das ruhig erzählen.
Achso, wir waren eine strange Diskussion. War dann, habe ich gesagt, ja gut, also ein bisschen ungewöhnlich, so eine lange Probefahrt, aber dann lassen wir den Ausweis hier, dann fahren sie. Also den Ausweis, den könnte er mir nicht zeigen und auch schon gar nicht geben. Aus Datenschutzgründen, und dann hat er mir so Vorträge gehalten über, dass er dem Grundgesetz verpflichtet wäre und weil er Beamter wäre und weiß der Gug was. Und ich gesagt, ja, aber Sie können nicht von mir verlangen, dass ich ein Auto mitgebe für 6 Stunden und einen Kfz-Schein, Papiere. Ich kenne Sie doch überhaupt nicht.
Unfassbar.
Ohne irgend so, ja, er hat ja mit dem Kugelschreiber am Samstag aufgeschrieben auf so einen Zettel, wie er heißt, und ein Telefon, das müsste reichen.
Gut,
aber gleichzeitig war ein sehr, sehr sehr, sehr netter Kunde hier, mit dem ich schon ganz viele Geschäfte gemacht habe, aus Essen. Der hat das Fiat 850 Coupé gekauft. Mhm. Und der hat das ja blind am Telefon gekauft und ist mit dem Zug hierher gekommen, hat sich in das Fiat 850 Coupé gesetzt, ist nach Essen gefahren. Und ist abends angekommen, hat mich angerufen und gesagt, alles gut. So. Der stand hier gerade und war so seine Sachen am Zusammenräumen in dieser Situation.
Ja.
Und dann habe ich dem Mann gesagt, dass das so sein wird, dass er A, keine Probefahrt macht und B, auch gar kein Auto bei mir kaufen kann. Ja, also das wäre ja dann, aber dann, ich sage, nein, das hat sich jetzt für mich erledigt. Also das tut mir leid, habe da in Richtung vom offenen Tor gezeigt. Und der hatte so eine Kiste dabei und hatte noch, wie er kam, gesagt, er braucht einen Moment, weil er wollte erstmal seine Dashcam installieren.
Sehr strange.
Er weiß Bescheid, ne? Also, er weiß auch Bescheid, was dabei rauskommt hinterher. Und in dem Moment habe ich dann hier gedacht, nee, also dem will ich auch gar kein Auto verkaufen, weil den habe ich die nächsten 2 Jahre auf dem Schriftweg am Schreibtisch liegen, wegen irgendwas. Tank ist leer oder eine Glühbirne ist kaputt oder weißt du was.
Ja.
Und dann ist er hier raus und ist schimpfend hier rausgegangen.
Achtung, und er hat ja gesagt, es wäre sowieso das allererste Mal, dass er ein Auto probefährt in einem Autohaus.
Ja, ja, genau.
Stimmt?
Ja,
und also sagte, wäre es gewesen, ist es aber nicht geworden. Geil. Wird er sein Leben nicht erleben.
Ja, aber das ist ja, also erstens eine Frechheit, überhaupt zu glauben, dass das jemand, dass darauf jemand einsteigt.
Nee, auch die, nein, also, das ist überhaupt dieses...
Unglaublich,
man muss auch bei uns, und das ist in unserem Gestell, das hat doch was, diese Beschreibung bei mir zum Beispiel, haben wir ja kurz vorher angesprochen, die sagen ja im Endeffekt nichts aus, da stehen die Daten vom Auto, Punkt aus Ende, und jeder macht sich sein Bild, es gibt ja auch Bilder, es gibt eine, das hat ja einen Zustand, das Auto, der Zustand ist in der Regel gut bei mir, klar, gibt es mal einen Fehler, den man nicht gesehen hat, aber wir sind ja auf einem hohen Niveau, du ja auch mit Garage Blanc. Und man muss einfach bei solchen Anzeichen und solchen Gesprächen, muss man direkt sagen, Cut, dem verkaufe ich kein Auto. Weil das ist nicht der Kunde, den ich haben will, auch der zum Thema gar nicht passt. Weißt du?
Ja, ja, absolut.
Und wenn der sich an mir abarbeiten will mit seinen Verschwörungstheorien, dann wird das leider nichts.
Ja.
Und ich habe den Fall ja mit dem verkauften Innocenti, das ist ja ganz schlimm. Der Innocenti hat ja dem Kunden gehört, der so, und da ist es ja so, der will jetzt die Dekra verklagen, weil der Wagen hätte ja keinen TÜV kriegen dürfen, unter anderem, weil kein Verbandskasten drin lag, während bei mir abgeholt.
Ja, das kann man alles, also.
Weißt du, so, und dieser ganze Vorgang, mir ist hinterher aufgefallen, dass der mir mit einem ganz anderen Namen am Anfang immer geschrieben hat. Das heißt, der benutzt eine E-Mail-Adresse und Namen, das ist er gar nicht. Und beim Kaufvertrag schreiben damals noch, habe ich gedacht, ey, der hieß doch irgendwie anders, komisch. Hat er seinen Ausweis dann da? Und dann war das über die, und habe ich hinterher gesagt, ja, aber das ist ein ganz anderer Name wie in der E-Mail. Und auch die E-Mail-Adresse ist ja eine andere gewesen. Also vollkommen schräg. Und da weißt du schon, das hat auch einen Grund, warum das so ist, weil das Stressprogramm ist damit programmiert. Das ist seine Idee gewesen.
Ja.
Weißt du, der wollte von vornherein nicht, dass man rausfindet, wer er ist.
Ja, ja.
Weil er ist ja auch aufgetreten hier als, er hätte gar keine Ahnung von Autos und also er müsste schon mit Vertrauen und er wird nochmal mit einem Spezialisten kommen. Dann kam er mit einem Mini-Spezialisten, dann guckten sich die Innocenti wieder an, alles gut, kaufe ich. Ja? Und hinterher kommt raus, er ist Kfz-Meister und hat die Werkstatt in einem Restaurierungshaus hier im Norden geleitet.
Okay.
Weißt du, ich kannte ihn nicht. Ja?
So. Nee.
Und wahrscheinlich hätte ich seinen richtigen Namen vorher gehabt und hätte das mal ein bisschen gegoogelt und geguckt, hätte ich es herausgefunden. Das habe ich ja hinterher herausgefunden. Du musst mal überlegen, da schreibt dir einer unter falschem Namen Mails, kauft ein Auto, nachdem er mit einem Spezialisten da war, erzählt dir die ganze Zeit, er hat keine Ahnung von Autos und ist schlussendlich aber Kfz-Meister, hat in der Restaurierung, der wusste ganz genau Bescheid.
Ja, wird aber in seinem erbärmlichen Leben niemals glücklich sein.
So eine komische Nein,
weiß ich nicht. Vielleicht ist sein Glück ist ja der Stress, den er
macht. Ja, nee, bestimmt nee. Nicht.
Also wahrscheinlich ist er nicht, der ist ja nicht mit sich im Reinen und jetzt wollen wir hier nicht Hobbypsychologen sein, aber der wird ja nicht, also da stimme ich dir schon zu, ich sehe das auch so.
Ja.
Es ist halt nur doof, dass er anderen das Leben zur Hölle machen zu machen versucht zumindest, ja, oder irgendwie.
Er meint es nicht mehr, weil beim dritten Anruf habe ich ihm das so gesagt. Ich habe gesagt, ich glaube, dass er das nur gekauft hat, um Stress zu machen. Ja. Dann meinte er, wie ich das meine. dann habe ich gesagt, naja, so wie ich sage, ich meine, Sie rufen mich hier wegen Sachen an, wenn da kein Verbandskasten im Auto ist, Sie sind Fahrzeugführer, sind Sie für verantwortlich, ja. Nicht ich. Ja, aber hätte das ja hier gekauft, dann müsste es ja auch drin sein, beim TÜV auch. Ich sage, hier muss doch kein neuer Verbandskasten in dem Auto sein, was ist das denn für ein Quatsch? Wir haben einen 50 Jahre alten Innocenti gekauft, von 1964. Ja? Ja. Das ist doch Blödsinn. Naja, Diskussion hin und her und dann habe ich, ich bin ja, wie soll ich sagen, ein Freund eines ehrlichen Wortes dann. Ich habe ihm richtig meine Meinung gegeigt am Telefon. Dann sagte er, er wäre vollkommen entsetzt, er würde ja nie wieder ein Auto bei mir kaufen. Da habe ich gelacht. Dann sagt er, selbstverständlich nicht.
Ja, aber ich glaube, über dem Problem,
was der Herr hat, hilft der dürfen hier gar kein Auto mehr kaufen. Nicht.
Nee, was? Nee, der Verbandskasten hilft da keiner. Nee,
das Blöde mehr. Ist, eigentlich ja. müsste man seinen richtigen Namen publik machen, um andere Händler zu warnen.
Theoretisch ja, praktisch, praktisch natürlich an der Stelle nicht.
Ne? Aber ich kann seinen falschen Namen doch sagen.
Ja, das stimmt. Sein Künstlernamen.
Ja. Sein Künstlername ist Manfred Ilchner. Ach, also wenn euch ein Manfred Ilchner schreibt,
dann weiß ich Bescheid.
Nicht antworten.
Ne? Ja, aber recht hast du. Oh, aber an der Stelle vielleicht auch, also da muss ich ja auch sagen, mich fragen ja oft auch Menschen, also bei Fahrzeugen nicht selbst, was im Eigenbestand verkaufe, Mensch, wie sieht das denn, also keine Kunden, sondern Außenstehende oder Freunde, Bekannte, wie sieht das denn aus mit Gewährleistung und so weiter und wie gibt es da viele Probleme hinterher? Und ich sage, na, also erstmal wird ein Auto, und das versuche ich genauso konsequent zu handhaben wie du, durchrepariert. Ja, so, das ist die eine, das erste Thema. Und dass es fertig ist, wenn es meine Räume verlässt, aber natürlich kann trotzdem auch noch etwas auftauchen. Und man ist auch ein Stück weit darauf angewiesen, dass man einen Kunden fürs Auto findet, der zum Auto passt. Der zum Thema passt und der versteht, dass ein 30, 40, 50 richtig, Jahre altes richtig, Auto...
Nein, nicht nur versteht, sondern ich sage den Kunden immer, Sie müssen selber die Verantwortung dafür übernehmen, dass Sie ein 30 Jahre altes Auto kaufen, nicht ich.
Genau.
Ich kann Ihnen das bestmöglich anbieten, nach meinem Dafürhalten, aber die Verantwortung, dass Sie das tun, das müssen Sie auch selber übernehmen. Ja. Und das ist... Unser Handel hat mit Gewährleistungsrecht in diesem herkömmlichen Sinne nichts zu tun.
Nee, weil das total unlogisch ist. Also das Gewährleistungsrecht darauf anzuwenden, auch wenn es juristisch erstmal theoretisch nötig ist halt Unsinn.
Ja, hier unten neben uns der Lancia. Ja. Erst zugelassen 10.06.91, Gewährleistung von Lancia am 10.06.92 ausgelaufen.
Ja.
Ist vor 33 Jahren gewesen. Ja. Hallo, aufwachen.
Ja.
Ja? Und das musst du verstehen.
Aber dann kannst du dir so ein Auto kaufen. Gott sei Dank dann so, und das auch da ganz, ich habe den Begriff Dankbarkeit, glaube ich, schon ein paar Mal gebraucht, aber das fühle ich auch so. Ich bin sehr dankbar, dass ich bisher wirklich ausschließlich mit netten Menschen zu tun habe. Also Menschen, die respektvoll auf Augenhöhe miteinander umgehen, mit mir und ich mit ihnen, die verstehen, worum es geht. Also ich werde ja niemanden im Regen stehen lassen, wenn das Auto gerade rausfährt und es passiert irgendetwas, was übersehen wurde. Um Gottes, darum geht es nicht, sondern es geht ja darum, versteht er, wenn nach einem halben Jahr auch etwas zu investieren ist oder nach drei Monaten, dass es nicht meine Schuld ist. Ja, und das Verständnis braucht es dafür auch, wenn man sich mit alten Autos
beschäftigt. Herr Ilchner, Sie haben das Verständnis nicht, rufen Sie da nicht an.
Nee, brauchen Sie bei mir auch nicht anrufen.
Macht keinen Sinn. So. Gehen Sie nach Lübeck, kaufen sich neuen Mercedes. Da haben sie Gewährleistung.
Ja. Also mein Spruch ist aber auch immer, also mein Job hört da auf, wo die Therapie anfängt.
Ja, das ist auch geil.
Ja.
Sehr gut.
Ja. Sehr gut. Ja. Und in dem Sinne, also erstmal habe ich jetzt mal ein Kartenspiel rausgesucht.
Ich spiele noch
Autos Karten, aus deiner, nicht. Autos aus deiner, ja, wir machen heute mal etwas anders. Eine machen wir. Und zwar ist nämlich von Schmidt Spiele.
Aus dem Saarland?
Aus dem 90er. Und sind die aus dem Saarland?
Ja. Nein. Nein. Ist auch mit DT, oder?
Bitte? Ja, ist mit DT. Ja, ich weiß. Ja. Du bist ja der mit dem TT.
Das sind ja die einzigen müssen. Unterschiede bei den fünf Nachnamen. DTT. DT.
Du ziehst eine Karte. Wir beide müssen raten, wer schneller redet, hat gewonnen von uns beiden.
Oha. Weißt du nicht, du musst uns auch einen Tipp geben.
Ich muss noch einen kreativen Tipp geben.
Du musst uns einen kreativen Tipp geben.
Na, mal schauen.
Und du musst eine Karte ziehen, am besten.
Wie heißt das Spiel denn?
Sag ich nicht. Schmidt. Doch. Schmidt heißt das.
Du weißt es doch.
Doch, das ist so ein Ding aus den 90ern. Das ist das, wo wir die ganze Zeit gespielt haben.
Zeig mal von vorne.
Ja, hier, beim letzten Mal hier. Den können wir schon rausnehmen. Opel Monterey und diese ganzen Geschichten. Also das.
Monterey. Das war schön damals in Monterey.
Genau. Versuch mal eine Karte so zu ziehen, dass nicht alle anderen runterfallen.
Dann heißt es 32, ich gebe auf. Haben wir doch früher gespielt, kennst du das nicht?
Ja, natürlich.
Hast du deinem Freund vor die Füße gespielt und gesagt, heißt 32,
ich
gebe auf.
Ja, weiß ich. Ist auch nur ganz einmal im Leben witzig. So.
Also das ist der voll verzinkte Bankdirektor.
Der was?
Der voll verzinkte Bankdirektor.
944er Porsche. Nee. Nein. Achtung, ist ein Audi auf jeden Fall. Audi 90
Quattro. Du darfst mitmachen.
Audi 90 Quattro.
Nein.
Audi 80.
Nee.
Audi 100.
Jetzt können wir alle Audi-Typen durchspielen.
Achso, nee. Ach, scheiße, den hatten wir schon. Audi A6 Avant.
Nee.
Ist es ein deutsches
Auto? Das gleiche Quartett kann eigentlich nicht sein. Dann.
Ist es ein deutsches
Auto? Ja.
Ist es eine Limousine?
Ja.
Ist es ein Audi?
Ja.
Ist es ein Audi 100.
Audi A6.
Ja. Nee, ach, deswegen sage ich, es kann das gleiche Quartett eigentlich nicht sein. Ne? A6 war ja danach.
Zeig mal.
Es ist so ein silberner Audi 100 2,6e.
Ja. Ja? Ey, weißt du, was geil? Warte mal ganz kurz. Weißt
Sparkasse Filialleiter.
Hey. Ja. Nein? Jetzt kommt es wirklich.
Sparkasse sollte.
Jetzt. Ja, warte. Pass auf, exakt. Ja. Es gab zu meiner Zeit damals Herrn Bull und Herrn Eilers. Herr Bull und Herr Eilers waren beide Vorstand bei der Sparkasse.
Hast du Eier gesagt? Bull
und Eilers. Eilers. Bull und Eilers.
Bull. Ja. Bull Eilers.
Pass auf. Eilers fuhr ein 260e 124er. Mhm. Bull ein Audi 102,6e. Und ja, das ist jetzt echt skurril, dass
das
du sagst.
Das ist der kleine Sechszylinder, das ist der Vernunft, aber schon repräsentativ. Ja. Das ist voll verzinkt, super solide. Das ist für mich Sparkassendirektor. Ja.
Und ich muss, Vorsicht, bevor hier einer der Angehörigen oder Herr Eilers oder Herr Bull zuhören, ich glaube, es war umgekehrt. Ich glaube, Bull hatte den Mercedes 260.
Ich weiß egal, die Namen Bull aber und Eier ist schon.
Bull und Eilers.
Ach, Eilers.
Und der war übrigens weiß. Dieser ist Silber, ne?
Der ist Silber. Der ist Silber, genau.
Ja. Genau. Ja, eigentlich war nicht uncool, der Motor.
Ja, aber hier, dem Auto. Das war ja, Metallic war ja Aufpreis.
Ja, aber er hat ja in den Sechszylinder investiert, der übrigens 9,5 Sekunden auf 100 braucht. Bei der guten Aerodynamik finde ich das jetzt für den Sechszylinder nicht so dynamisch.
Nee, die waren ja auch. In welchem Jahr sind wir denn?
Das war so 94 ungefähr.
Ja, aber das ist ein Golf GDI auch nur ein 8,5 auf 100 gewesen. Ja. Das darfst du nicht vergessen.
Ja, aber ein langweilig tolles Auto.
Aber wie witzig, dass
genau,
du
das sind,
Bankdirektor und
das sind
Sparkasse.
Diese Autos, die sehe ich im Top-Zustand irgendwo und stehe davor und denke mir immer, wow, cool, aber leider nicht sexy.
Jo.
Das ist so, oh, und dann bin ich raus.
Ja, und das, was du eben gesagt hast, auch, also bei so einem Auto hast du zum Beispiel auch nie eine Vollausstattung gefunden. Also wenn es dann einen Vollausstatter gab, dann 2,8er.
Mit Vollstoff war der, nicht Vollausstatter. So,
mit diesem Jacquard-Stoff, ne?
Ja,
mit dem schönen Platten. Aber die 2,6er waren immer so ein bisschen wirklich so die
Senioren-Fahrzeug. Keine Ahnung, ich habe überhaupt keinen Plan, ich habe keinen gesehen. Du redest dich hier um Kopf und Kragen.
Nee, ich ja, weil von meinem
Kumpel... Weil halt Bull oder der andere eben...
So. Ja, ja und von meinem Kumpel, die diesen 300er Turbo Quattro hatten aus der Piëch-Familie. Und danach hatten sie einen Audi 102,8 in diesem... Das gab es auch häufig damals in diesem Rot Metallic.
Ja.
Das war so eine typische Farbe für das Auto.
Wo du Piëch-Familie sagst, ich habe demnächst einen Citroën CX Brake Diesel... Mit 30.000 Kilometern aus dem Fuhrpark von Fürst Rainier.
Ach, cool.
Ja, tschüss.
Das ist nicht cool, aber sexy.
Ja.
Ey, Ballez-vous pommes frites.
Wer war das denn überhaupt, dieser Rainier?
Ja, Monaco.
Ah, okay. Das hast du nicht jetzt erst gefragt.
Doch, oder? Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung von. Habe ich keine Ahnung von. Es wird Hörer geben, die jetzt sagen, oh Gott, der hat keine Ahnung davon. Es wird Hörer geben, die sagen, ja, keine Ahnung, wusste ich auch nicht.
Aber cool.
Also, aber ja, nein. Aber cool.
Ich, keine Ahnung, ich habe die Blitz-Illu nicht gelesen früher.
Da war der auch nicht drin. Er hat damit gar nichts zu tun.
Nee, ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ja, ist halt so.
Scheinbar hast du doch die Blitz-Illu gelesen, sonst wüsstest du gar nicht, dass es die gibt.
Ach, die 90er, Frank, ne?
Ja, genau.
Da sind wir wieder. Der Mercedes, den ich dann hier habe verkaufen wollen, der gehörte ja früher dem Redakteur, dem Chefredakteur von TV Hören und Sehen.
Ja.
Das war das Programm.
Ja, also, und aber du meinst zu einer besseren Zeit des Autos, ne?
Okay. Das Auto war ja gar nicht ganz schlecht. Es war aber nur nicht so, dass ich und auch gar nicht für diese Preisidee meinen Aufkleber drauf machen wollte.
Ja, okay, alles klar.
Lange nicht. Also.
Gibt es von dir auch Aufkleber?
Es gibt keine Aufkleber, nein. Es gibt, also mein nächstes großes Projekt ist tatsächlich digital. Das ist nämlich ein, so ein WhatsApp-Channel, den man abonnieren kann. Das ist so das, was, da haben mich alle irgendwie drum gebeten, die keinen Instagram-Account haben. Und ja, da habe ich jetzt von ganz vielen Kunden gehört. Also ich versuche vieles digital zu gestalten.
Ich habe viele Kunden.
Eine gute Idee, das mache ich auch.
Ich mache viel auf Facebook. Und ich habe ganz oft auch Leute, die sagen, Instagram habe ich nicht. Und umgekehrt genauso, die auf Instagram irgendwas. Nee, Facebook habe ich nicht.
Ja, genau. Deswegen, das ist so das nächste.
Facebook habe ich ganz oft.
Das nächste Standbein digital.
Muss man da zweigleisig fahren.
Ja, ich habe auch kein Facebook mehr. Das ist mir gestohlen worden, verdammt nochmal.
Oh Mann, hat gesperrt,
ey.
Ne?
Oh Mann, ey. Oh, ich stelle mir das gerade so vor, weißt du, wie du so dein eigenes Profil jemand ein anderes Bild reinmacht und irgendwelche Inhalte postet, die dir für dein Leben peinlich wären. Aber gut, es ist hoffentlich ist es gesperrt, Leute.
Artikel.
Hoffentlich. Ja, ihr Lieben, falls da draußen jemand ist, der mir dabei helfen kann, und so ein WhatsApp-Channel habe ich übrigens auch schon mal überlegt für 2 aus 11, ganz cool, wo man so.
Ja, also die. So diese. Ja diese
wer will das denn bearbeiten?
Diese Zoom-Online-Geschichten irgendwie reinzusetzen und sowas, das ist schon, es ist bemerkenswert, wie gut eben so diese schnellen Kanäle funktionieren, wenn die Leute halt mal wissen, dass man irgendwie gescheite Sachen hat.
Ja.
Deswegen ganz, ganz, ganz cool. Ja, da eigentlich ja so die Karte halte ich noch in der Hand, das ja so ein bisschen der Abschluss ist, will ich auf jeden Fall nochmal Danke sagen für die Einladung.
War gerne.
Super kurz, ja, danke, super kurzweilig. Ich weiß gar nicht, wie lange wir geredet haben.
Ich habe 40 schon.
Ultra kurzweilig,
das sind bei anderen ist das ist eine ganze Miniserie-Podcast. Da scheinen die vier
Folgen. Wer jetzt noch mithört, der denkt auch, das war ultra kurzweilig.
Ja, hoffe ich.
War es auch.
Hoffe ich. Ja, danke euch. Und
gerne.
Bis bald.
Beim nächsten Mal in meinen Hallen.
Ja, gerne. Dir weiterhin.
Nächste Woche muss ich noch einen Brief vorlesen.
Tschüss, da ist ein bisschen wärmer.
Dir weiterhin ganz viel Erfolg bei dem, was du machst.
Danke.
Ja, ich folge dir auch. Und man muss ja sagen, jedes Auto, was du verkaufst, wäre auch eins, bei dem ich sage, oh ja, geil. Irgendwas ist da immer dran. Entweder Farbe, entweder Motor, Ausstattung. Ja, bei mir leider schon.
Also dann wird es auch mal Zeit, dass du mal was kaufst. Aber gut.
Ja, stimmt.
Das machen wir.
Das kommt noch.
Oder umgekehrt.
Das machen wir als Verkauf. Machen wir ohne Mikro.
Okay, dann schmeiß die Karte zurück, sonst sind es nicht mehr 32 Karten hier bei auf hier. Alles klar.
Tschüss.
Danke. Macht's
gut. Eine schöne Woche. Und bis bald.
Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.